Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Wir sind wieder natürlich nicht nur in unserer alten Konstellation mit dem wunderbaren Andy, der noch eine leichte Farbe hat von unserem Wochenendausflug. Wir haben heute wieder einen Stargast. Und das ist zwar die Weltpremiere, von wo der heute kommt, aber du bist unser zweiter Gast aus einem besagten Lande. Das werden wir euch gleich verraten. Aber Andy, du schaust noch ein bisschen geschafft aus. Nicht ganz so gut wie sonst, aber ich glaube, vielleicht kann das was mit dem Wochenend zu tun haben.
Grüß dich, Andi. Ja, möglicherweise hat es damit zu tun, dass wir am Donnerstag im Flieger eingestiegen haben und am Sonntag hat es uns wieder ausgespült daheim.
Und jedes Mal heimgekommen.
Möglich. Naja, vielleicht kurz zur Aufklärung. Meine Stimme ist eh noch ein wenig belegt. Ja, wir waren zu meiner runden Feier, habe ich das Privileg gehabt, dass 6 meiner besten Freunde mitfahren haben können. Gott sei Dank noch China. Und wir sind nach England pfiffen mit dem einen großen Ziel. Wir wollen ein Paintball-Battle mit Panzer machen.
Ja. Hört sich spektakulär an, ist es auch.
Ja. War richtig spektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und war ein bisschen anstrengend, weil allein die Hinreise schon doch ein bisschen anstrengender war. Und das hat sich dann bis hin, dass man irgendwann in der Früh oder am Vormittag aus dem Fabric, aus dem Club in London irgendwann einmal ausgespuckt worden
sind. 3 Tage später. Aber man muss ja dazu sagen, warum war die Fahrt so anstrengend, dass er die Hinfahrt schon, weil der Flieger Verspätung gehabt hat.
Und
der Flieger nicht Verspätung gehabt, wären wir schon gar nicht auf so viele blöde Ideen gekommen.
Hätten wir keinen Flieger gehabt.
Schauen, aber vielleicht noch nicht ganz an Wüden. Also ich kann euch sagen, der Flieger hat uns, also jeder hat uns da drin gekannt zum Schluss, glaube ich.
Mit Namen. Ja, spektakulär. Also eine geile Reise. Nochmal danke an alle, die da mit waren. Es war ein sehr cool. Inneres und äußeres Gänseblümchen auf Mäuner. War richtig lustig.
Vielleicht machen wir in anderen Folgen wieder mal einen kulinarischen Ausflug, was wir dort erlebt haben.
Stimmt, da haben wir tatsächlich ein paar gute Sachen gegessen. Aber bevor wir jetzt da in den Erinnerungen des Wochenends schwelgen, haben wir jemanden da und da freuen wir sich wirklich sehr, weil A hat er eine ziemlich weite Anreise gehabt und B kommt aus einer Gegend, die wunderschön ist. Aber ich würde sagen, Herr Stürmer, stell uns einen Stargast einmal vor.
Unser Stargast, ich muss gleich dazu, ich darf das Vorwort sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Wir waren gemeinsam vor 3 oder 4 Jahren auf unserem Business-Event in Düsseldorf und wir sind dann Hotelbar nach dem, das heißt aber so, wie heißt das, ein Meeting oder
so ein Get-Together?
Wie nennt man das im Network-Abend, genau.
Network-Abend.
Alle waren halt super aufgeregt, Business. Und irgendwie die Runden immer kleiner geworden. Und mit wem bin ich dann beieinander gestanden? Also mit Vincent, jetzt habe ich seinen Namen schon verraten. Gastronomie größer mittlerweile schon am Chiemsee. Und wir haben uns dann kennengelernt und dann habe ich gleich mal besucht und wir haben dann immer Kontakt gehalten. Und du bist ja auch ein aufmerksamer Podcast-Hörer von uns. Warst du auch bei unserer 100. Folge dabei? Also bei unserer 100. Jahresfeierfolge, wenn man so sagen kann. Und hat mich voll gefreut, das habe ich nämlich nicht gewusst, dass du kommst. Und ja, jetzt bald nicht länger auf die Folter, will ich nicht mehr spannen. Vincent Gschwendtner aus Chiemsee, aus dem Chiemsee, vom Chiemsee. Und das ist ja dann so ein Starkasting. Ich freue mich irrsinnig, dass du nach Österreich gekommen bist. Servus, Vincent.
Servus, Vincent. Grüß dich.
Servus, grüß euch. Schön, dass ich da sein darf. Das erste Mal heute für mich in einem Podcast. Aber ich freue mich drauf und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ein cooles erste Mal. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Ich habe es auch gar nicht gewusst, wie wir bei der 100. Folge bei der Feier waren. Hat der Vincent dann gesagt, wir sehen uns in 2 Wochen. Sag ich, was tust du gleich da? Ja, beim Podcast bin ich dabei. Sag ich, geil. Das habt ihr hier ausgemacht.
Ich finde das voll geil, weil die Story ist wirklich spannend. Also ich kann euch jetzt sagen, es ist eine Tour de Force, durch wie man Gastronomie doch ein bisschen intensiver machen kann. Und das ist richtig spannend. Also für jeden, der zu wenig arbeitet und auch gern wahnsinnig viel arbeiten will, wird das halt richtig spannend.
Und vor allem auch für die Leute, die zuhören, was glauben, Gastronomie, da ist nichts mehr zum Außerholen, zu verdienen, da geht nichts mehr.
Das stimmt.
Ich glaube, wir haben heute einen jungen, dynamischen Unternehmer da, der uns das Gegenteil erzählen wird. Aber ich glaube, du hast sicher ein paar Hürden auch bis dahin gehabt.
Auf alle Fälle.
Ja. Aber vielleicht nimmst du kurz mal mit. Vincent Gschwendtner, wissen wir schon, wie alt bist du, woher kommst du, was saufst du, was frisst du, wer bist du? Nehmen wir uns mal mit auf die Reise.
Also ich bin der Vincent, bin 35 Jahre, komme direkt vom Chiemsee, bin quasi ein waschechter Chiemgauer, Überseher. Und meine gastronomische Reise hat in jungen Jahren angefangen eigentlich, als der Vater damals gemeinsam mit dem Ort quasi gemeinsam ein Wirtshaus wiederbelebt hat. Die Gemeinde hat es gekauft. Und dann haben sie im Dorf gemeinsam gesagt, okay, alle helfen zusammen. Jeder tut was dafür. Die Handwerker haben was dazu da. Die Vereine, die da drin gewohnt haben, haben was dazu da. Und so ist dann ein neues Projekt. Oder damals hat die Feldwies wieder entstanden, das Wirtshaus Feldwies. Und da habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt dann an der Schank. Und so ist meine gastronomische Karriere losgegangen, wobei ich das lange nicht gewusst habe, weil ich dachte eigentlich nur, das ist meine Freitagnachmittagsbeschäftigung und wurde dann jetzt zu meinem Hauptjob. dazwischen habe ich dann eigentlich ein ganz normales Studium gemacht, Tourismus, Hotel und Event Management in München. Ich habe dann Ausbildung durchlaufen zum Hotelfachmann in Grassau, im damals noch Golfresort Achental, jetzt das Achental. Genau, und habe mich dann 2019 selbstständig gemacht.
Darf ich da kurz was zwischenfragen? Diese Ausbildung, die ist ja in Deutschland, glaube ich, ein bisschen anders wie bei uns, oder? Ja, natürlich jetzt gewiss in Österreich, aber wie, weil du gesagt hast, du hast das, die Schule hast, wie genau die du gemacht hast?
Hotelfach.
Hotelfach.
Also Hotelfachschule, ja. Also okay. Bei uns in Deutschland kannst du mal Hotelfach oder Restaurantfach.
Okay.
Oder halt dann Koch. Und inzwischen haben sie das auch noch aufgeteilt, jetzt kannst du nur Fachkraft machen, Fachkraftgastronomie und Fachkraftküche. Genau, das sind die Ausbildungswege und die haben halt normalerweise 2,5 bis 3 Jahre, wo du die dann durchläufst, nach der Schule eigentlich. Oder nach dem Studium dann bei mir.
Und das Studium, das du gemacht hast, wie hat das geheißen genau? Also
Tourismus, Hotel und Eventmanagement.
Das gibt es ja bei uns auch. Ne? Ja, das ist sehr ähnlich, oder?
Ja.
Wie lange dauert das, wenn ich fragen darf? Das
sind 6 Semester.
Okay, also auch so wie eine Bachelor-artige Geschichte. Okay. Schließt da auch mit einem Back ab?
Genau.
Oh, okay. Könnte man nach dem Back einen Master machen?
Man könnte mit Sicherheit noch weitermachen, ja.
Nein, ich meine, es geht ausgelernt ist nie, aber man hört dann noch die 6 Semester grundsätzlich, sagt man dann, tut man sich spezialisieren oder?
Genau. Also ich hab dann für mich damals entschieden, also hat dann auch mit dem Praktikum zum Tag gehabt. Im 5. Semester machst du dann das studentische Praktikum. Da war ich dann eben im Golfresort Achental damals. Und der Direktor hat dann gesagt, Herr Braun, bin ich ihm heute noch dankbar dafür. Vincent, kannst machen, was du gern magst in Zukunft. Aber wenn du in eine leitende Position machst, war es einfach gut, wenn du eine Ausbildung machst. Und wenn du da aus dem Studium kommst, dann denkst du, wie, hey, warum Ausbildung? Ist ja quasi, ich kann ja das jetzt sowieso leiten und das haben sie mir jetzt schon alles erklärt. Aber in der tatsächlichen oder in der Wirklichkeit ist ja dann so, dass es einfach gut ist, wenn du alles von Grund auf mal gelernt hast und deswegen habe ich das dann auch gemacht und bin bis heute froh drum, ja.
Glaubst du, dass das ein Thema ist, dass die Leute mehr respektieren, was du auch das einmal gemacht hast noch?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Leute sehen, dass wenn du hingelangst, dass du dann weißt, wo du hingelangst. Mhm. Wenn die Leute merken, vor allem die Mitarbeiter merken, okay, der checkt es eh nicht, dann glaube ich, wäre es die Schwader, dass die durchsetzt, weil dann wissen diese Kinder mit dir machen eigentlich, was gern tun.
Wenn ich es weiß, muss alles glauben.
Hast genau, du. Genau.
Gut, das heißt, zuerst die akademische Ausbildung, dann die reale Ausbildung, so hart das jetzt klingt.
Mhm.
Und wie ist dann weitergegangen?
Dann bin ich dem Haus treu geblieben und habe dann im Verkauf angefangen. Also ich habe nur ein halbes Jahr an der Bar gearbeitet, weil junge Campi und an der Bar arbeiten, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und dann bin ich quasi in den Verkauf gegangen. Damals war es Golfresort Achentaler schwerpunktlastiges Tagungshotel. Also wir haben Tagungen verkauft zwischen 15 und 250 Personen. Im Raum München waren wir da ganz stark vertreten, die halt eine Stunde rausgefahren sind zu uns. Genau, und so ist das Haus eigentlich gelaufen. Ja, und dann war ich Verkaufsleiter und zum Schluss habe ich dann gesagt, so, und jetzt möchte ich mich selbstständig machen.
Ist Tagungen ein gutes Geschäft? Dumme Frage, was, aber du mit Zahlen umgehen kannst?
Definitiv, man muss sich ganz überlegen, also wir haben damals jetzt die Nächte zwischen 109 und 139 Euro verkauft, je nachdem, welche Auslastung das Haus gehabt hat. Und dann hast du ja die Gäste den ganzen Tag eigentlich im Haus, die konsumieren vom Frühstück, dann haben sie die Tagungspauschalen, dann haben sie das Mittagessen. Wenn du das dann ganz geschickt machst, dann hast du das Abendessen auch noch. Wenn die über 3, 4 Doktor sind, dann gibst du von mir das einem Kollegen nur eine Abendveranstaltung, dass die einmal rauskommen und keinen Lagerkoller bei dir kriegen. Aber prinzipiell hast du auf einmal dann pro Kopfumsatz von über 200 Euro gehabt und hast den ganzen Tag, den ganzen Betrieb am Laufen gehabt. Der Restaurant ist nicht lang gestanden, deine Kaffeepausenzonen waren verwendet, die Bar ist oft verwendet, das ist ja oft so ein wichtiger Vorteil. Nur
von nicht so wetterabhängig ist es auch nicht?
Nein, überhaupt nicht. Ja, die kommen, ob es regnet oder schneit, ist der Wurscht, Hauptsache die Tagung läuft. Genau. Ja.
Das ist ein wesentlicher Punkt, glaube ich, ob das nicht so unabhängig ist, was du Gastgarten.
Das habe ich eben gemeint, weil ich selber mit der Firma schon öfter so kleine Teile, aber wir waren nicht meistens so 10 Leute. Mhm. Und wenn das Hotel dort nett war, was der, dann was, wir sind meistens sogar oben dessen drinnen geblieben, ja, weil wir gesagt haben, du hast dem ja mehr bis um 6 Uhr Programm gehabt, wenn sie da jetzt noch aufschwanzt und dann irgendwo hinfährst und dann vielleicht mit einem Teleö heimkommst, das passt,
funktioniert. Aber du sprichst das an, wenn du den ersten Tag was verkackst beim Abendessen und du bist jetzt keine Gruppe von 50 Leuten, wo du wirklich, wo du Menüs machen musst, so 10, 15 Leute, wo du schnell reinkommst, kannst du es am ersten Tag verkacken, dass die nächsten Tag nicht mehr kommen.
Das kann schon sein.
Viele Restaurants und Gastronomiebetriebe erlebt oder Hotels, wo du gesagt hast, hey, sau der, musst warten, personalunfreundlich und du kriegst eigentlich das, was du bestellt hast, also eigentlich servicemäßig oder küchentechnisch verkackt haben, da gehst du dann in eine andere Hotels oder Restaurants.
Und für die Firmen, so hart es klingt, ist das eigentlich wurscht, ob das jetzt 100, 200 oder 300 Euro kostet pro Person, weil da geht es ja um ganz was anderes meistens. Du hast ja da meistens ein Ziel, das meistens irgendeine Teambuilding-Geschichte ist oder dass du Leute wieder ein bisschen auf Schiene bringst oder dass du neue Informationen, neue Produkte, was weiß der Kuckuck was, auf jeden Fall, dass die Leute wieder ein bisschen föhnst in die richtige Richtung und da sind die paar hundert Euro eigentlich komplett Bobidel. Also
richtig.
Es klingt nicht hart, aber...
Da hat man auch ganz unterschiedlich, also es gab Firmen, die gibt's heute auch noch, aber ich glaube, die machen es nicht mehr in der Form, die haben tatsächlich Englischkurse oder der Mitarbeiter von Montag bis Freitagmittag durchgezogen und haben die im Hotel einquartiert und haben die im Hotel schulen lassen. Das war natürlich auch zur Zeit, muss man ja auch sagen, also vor 2019, 2018, 2017, 2016, da ist auch in Deutschland nur ganz anders vom wirtschaftlichen Standpunkt her gelaufen und da war das Standard. Also ich kenne von den Firmen jetzt nur, inzwischen haben sie keine Hotels mehr, sondern schulen jetzt halt quasi in die eigenen Räume. Genau. Hat sich dann auch komplett geändert. Aber damals war das halt so. Da waren Tagungen da, die haben neue Produkte vorgestellt, die haben eine Vertriebsmannschaft zusammengezogen, die haben einfach mal einen Jahresausflug gemacht, die haben mal ein Tagesseminar gehabt. Genau, und so haben wir da gearbeitet und das war halt einfach maximal planbar. Du warst aufs à la carte, hat da keiner geschaut, weil à la carte war nebenbei, das waren vielleicht 5 Tische am Abend, weil im Hotel, wer geht schon im Hotel, außer die Hotelgäste à la carte essen.
Warst du es nicht so bewirbst, auch, dass à la carte Leute reinkommen?
Wollten wir quasi gar nicht, weil es war eine saubere, kompakte Struktur dahinter und die halt auf maximal viel Auslastung sitzt. Ja.
Und dann hast du die Geschichte sozusagen beendet oder wie bist dann eigentlich, wie war der Sprung zwischen nicht selbstständig und selbstständig? Weil genau der Punkt würde mich interessieren.
Ist eine spannende Sache, weil es ist so, dass wir quasi, mein Vater ist mit dem Bernhard Seiler wiederum Hofbrau aus Traunstor, eine Brauerei aus Traunstor bei uns in der Ecken, eine der größeren Brauereien bei uns, langjährig befreundet und da waren wir deswegen immer auf die Veranstaltungen vom Hofbräuhaus Traunstor dabei. Also wenn die ein Bräu-Silvester gemacht haben oder eine Kunden oder eine Wirte eingeladen haben, dann haben wir da einmal da sein dürfen, schon von klar auf. Und dann war es 2018, war eben so ein Bräu-Silvester, wo da 400 Leute da sind, 400 Wirte und der Vincent, der dann auch wieder zu späterer Stunde natürlich nicht heimgehen wollte und irgendwann zu den Vertriebler sagt, Leidels, ich darf mich gerne selbstständig machen. Und das haben die sich halt gemerkt, auch wenn es zu später der Stunde war und 4 Monate später kam der Anruf, wir hätten da was.
Also das heißt, aussitzen. Du musst einfach lang durchhalten. Du musst durchhalten, wie beim Fortgefrier, weißt du?
Alkohol ist das Schmiermittel der Gesellschaft, sag ich immer.
Alkohol ist das Schmiermittel. Nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, genau. Ja, und dann hast du den Anruf gekriegt und wie war das dann? Also nimm uns ein bisschen auf diese emotionale Reise mit.
Also, dann kriegst du den Anruf, dann hörst du, wir hätten da was. Dann sagst du, ja, was geht's denn? Ja, den Hafenwirt in Seebruck. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt quasi von Übersee, also Südseite vom Chiemsee, wo die Autobahn vorbeifährt. Und der Hafenwirt ist quasi im Norden, also Seebruck liegt komplett im Norden vom See. Ist eigentlich was, wo du jetzt, wenn du südlich wohnst, nicht so oft hinkommst. Da habe ich gesagt, ja gut, schau ich mir an. Klar, fahr ich hin. Und dann ist das eigentlich... Ich möchte nicht sagen, dann stolperst du da so rein, aber das läuft dann eigentlich in die Richtung, weil du dann heißt es, ja, jetzt machen wir mal einen Termin mit der Rosi, also mit der damaligen Pächterin, dann machen wir mal einen Termin mit dem Bürgermeister und auf einmal liegt vor dir der Pachtvertrag und dann heißt es, jetzt unterschreibst du unten rechts und dann starten wir. Also überspitzt gesagt, das war natürlich schon, waren ein paar Wochen dazwischen und waren auch noch viele Überlegungen dazwischen, aber eigentlich geht das so in diese Richtung und bevor es die umdrehst, bist dann auf einmal wird, ohne zu wissen, was du eigentlich gerade
Ich glaube aber, dass was die wenigsten wissen, was sie sich wirklich einlassen. Sonst daran ist es wahrscheinlich nicht.
Das genau. Ist das Thema. Genau, und dann ist es irgendwann so, dass das erste Mal, dann lernst du die Mitarbeiter kennen, das war ja super. Also das Schöne ist ja, dass ich von denen Mitarbeiter, die damals nur bei der Rosi waren, den Großteil heute noch bei mir habe, die super. Dann teilweise schon über 20 Jahre im Betrieb treu sind und die einfach die Grundmauer und die Grundstruktur des Betriebs bilden. Ich sage immer so, wenn es mich mal umhaut, der Betrieb läuft weiter. Das ist so, weil es einfach so eine stark gebildete Truppe ist, die das einfach super machen. Genau. Und da habe ich heute noch viel und dann lernst du die halt kennen. Dann hast du das erste Mal so Gehaltsverhandlungen. Da hast du dann auch noch nicht ganz viel Ahnung davon. Genau, und dann kommt das erste Mal der Bierfahrer, dann bist du ganz stolz, dass du mal da für 4.000 Euro Ware hinstellen, bis die Abbuchung kommt und dann, genau, so geht das los.
Ja, dann gibt er dem Mal am Anfang noch ein bisschen ein längeres Zahlungsziel und du denkst dir, Alter, was da überbleibt, das ist ein Wahnsinn. Und dann kommen die ersten Rechnungen von dem und denkst dir, jetzt wird es schon wieder kritisch.
Aber das heißt, du unterschreibst rechts unten und dann stehst du da mit einem Lokal. In dem Fall gut, wenn du Personal hast natürlich, muss man fairerweise sagen. Mhm. Wir kommen heute nur zu dem Thema, wo wir die Challenges sehen, aber jetzt stehst du da, bist jung, das darf man auch nicht vergessen, gell? Du warst da 28 oder was?
Genau.
Und stehst mit einem Lokal da. Wie viel Personal hast du gehabt, wenn ich fragen darf?
Ja, wir haben angefangen haben wir mit 13 Leuten.
13 Leute? Plus ja, das ist schon, ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht nix, gell? Nein. Und dann stehst du da und so ist jetzt da ein.
Genau, dann lernst du das einfach kennen. Das war dann so, die Rosi, also die Vorgängerin von mir, die war dann da noch mit dabei, die hat gesagt, sie hilft mir da noch am Anfang und plant das einfach mit. Der war es einfach wichtig, dass der Betrieb weitergeht, dass das Personal weiter in der Zukunft in dem Haus hat und dass halt der Hafenwirt, so wie sie den jetzt 20 Jahre lang aufgebaut hat und weitergeführt hat, halt in einfach eine Zukunft hat. Und deswegen hat sie mir da viel geholfen und hat mir auch viel Tricks gesagt und einfach geschaut, dass ich auch die richtigen Schritte gehe. Die musst du aber dann sowieso selber irgendwo erlernen und ja, dann geht's da los.
Also hat uns die Spider-Murphy-Gang einen Scheiß erzählt mit der Skandal um Rosi, weil das ist ja ganz im Gegenteil, würde ich sagen.
Er ist noch nicht fertig mit seiner Geschichte. So. Vielleicht kommt noch was. Hey, ich hätte gesagt, trinken wir mal.
Ah ja,
gern.
Entschuldigung,
ich
genau.
Ich habe jetzt eine Speckbirne 22er geschenkt.
Genau, Specki.
Sehr gut. Warte mal, komm ich auch mit sein.
Zum Wolle.
Zum Wolle. Schlürfen. Ich merke schon, wie wir so unrund reden.
Gläschtrocken. So wie immer sagt, da zieht es dir die Pforte in den Arsch.
Ja, aber das ist ja die Haberer Version, oder? Generell.
Das ist die Haberer Version, ja, muss man fairerweise
die
sagen.
Die Habere.
Also Haberer und Habere, ja. Also auf jeden Fall gläschtrocken. Ist nur in dem Jahr so gewesen.
Sehr gut.
Aber ja, hey. Ja, das heißt, du stehst da als 28-Jähriger, hast ein 13-köpfiges Team und darfst einen Betrieb leiten, der eigentlich 20 Jahre lang gute Vorarbeit gehabt hat. Das ist natürlich auch kein unwesentlicher Punkt, wenn da wer hilft und dir da unterstützt, ist ja eine geile Geschichte.
Aber der Personal musst du da noch hinter dir haben.
Nein, das ist ja klar. Wie hast du das geschafft? Natürlich mit Zeit, aber hat es Punkte gegeben, wo du gesagt hast, das war jetzt ein Knackpunkt, dass die Leute dann mit dir dann an einem Strang gezogen haben? Oder war der Übergang so smooth, dass du gesagt hast, eigentlich wollten die eh nur, dass der Betrieb gescheit weiterrennt?
Genau so. Also zweiteres darf ich sagen, das war ein sehr smoother Übergang, das war ein sehr ruhiger Übergang. Man beschnuppert sich da ja gegenseitig. Also auf einer Seite ist ja diese Unsicherheit dann ja da, von eigentlich beiden Seiten, nur als Chef soll jetzt halt so wirken, als wärst du total sicher, was du da jetzt gerade tust, deinem Personal gegenüber, ganz klar. Aber du merkst es beim Personal ja auch, dass die, klar, manche Männer oder so der Küchenchef oder so die Servicekräfte, die wissen dann schon auch, wie sie es machen, aber man kann schon diese Unsicherheiten dann auch spüren und dann lernt man sich halt kennen und wenn man da relativ offen dafür ist und dann auch auf die Themen eingeht oder also die Sorgen mal bespricht und einfach mal die Leute mitnimmt und sagt, du, es bleibt das erste Mal alles so, wie es ist. Wir haben eine 5-Tage-Woche, der Betrieb läuft mal so. Die Weihnachtsfeiern, die da sind, laufen. Es ist alles ganz normal. Genau.
Aber darf ich nicht mal fragen, wie du das gemacht hast? Weil mich interessiert das, weil in der Gastronomie, man jeder weiß, Personal ist einfach in der Gastronomie einer der größten Themen überhaupt, was wir gerade haben. Und hast du die Leute einzeln reingeholt oder hast du sie einfach mal laufen lassen und langsam eingriffen? Weißt du, das ist ja jedem, die Herangehensweise ist ja, glaube ich, macht jeder verschieden.
Also damals war es einfach dann quasi immer so, einer nach dem anderen, Vorstellungsrunde, ich bin die und die Position mache ich in dem Haus, ich kümmere mich um das und das und ich habe bislang dies und das verdient und jetzt machen wir halt da weiter. Mhm. So ist das halt damals gewesen, weil es war halt einfach ein eingespieltes Team und ich habe mir dann eins nach dem anderen alle Verträge auf der Position einfach so lassen, wie es waren, was dann einfach auch die Sicherheit gegeben hat, dass die dann da gewusst haben, okay, dann machen wir jetzt so weiter.
Es ist immer wichtig, dass wir nicht wissen, da sagelt schon wer mein Stuhl. Wenn man es da gleich großartig Umbruchstimmung aufbringst, dann bringst du das ganze Team eigentlich in. Machst du nervös damit?
Also eine Umbruchstimmung war in der damaligen Zeit, wenn ich es heute sehe, da ich mich viel leichter zum sagen, man rüttelt jetzt mit Absicht mal einen Betrieb auf, wenn man was verändern will, dann kann man das machen. Aber wenn du anfängst mit sowas, dann machst du das nicht.
Wie meinst du jetzt? Machst du das?
Dann bist du erst einmal froh, dass du die Grundlage drin hältst, dass die Arbeitsweisen stimmen, dass die Einstellung gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber dir stimmt, dass die einfach zufrieden sind. Da ist man ja nur auf der Mission, zum sagen, ja, ich möchte der beste Chef sein, ich möchte es jedem recht machen. Das ist ja so die erste Einstellung, die man oft hat, zum Versuchen, es jedem im Betrieb so recht wie möglich zu machen und jedem so weit entgegenzugehen, wie es geht. Das lernt man dann aber auch mit der Zeit, dass man das irgendwann dann nicht mehr macht.
Am Anfang, glaube ich, hast du einen Überlebensmodus.
Genau.
Sowas in der Art. Weil es war bei uns auch genau das Gleiche. Ich meine, wir haben gewusst, wo wir hinwollen, aber wir haben mit einer ganz kleinen Weinkarten angefangen, weil du 17.000 andere Sachen am Anfang hast. Personalführung gehört natürlich dazu. Am Anfang, wenn du es neu aufsperrst, war gleich Wechsel drin, hat es gleich die ersten, sie haben gar nicht mehr gekommen oder noch einen zweiten Tag nicht mehr gekommen. Weißt du, das sortiert sich gleich mal aus. Also, da rüttelst du gleich mal einen gescheiten Platten, aber wenn du ganz frisch was aufsperrst oder auch, wenn du was übernimmst, das war ja der kalter Sprung ins Wasser. Ja. Ich glaube, du bist echt jeden Tag ein bisschen am Kämpfen an Überlebensmodus zu haben. Weil das war ja so, du hast ja aufgesperrt und dann ist ja auch gleich mal unser super großer Freund Corona gekommen.
Ja genau, wir haben November, 28. November haben wir aufgesperrt, dann war noch Weihnachten, alles ganz normal und dann war ja im März zu. Und man muss sagen, der Chiemsee ist halt ein absolutes Sommer, also ein absolutes Saisongeschäft, absolute Sommersaison und du hast das eigentlich so, dass du November eigentlich drauf zahlst, dann hast du im Dezember, da fährst du ungefähr Nuller, wenn es gut geht. Und dann hast du Januar, Februar, März und da geht es dann normalerweise richtig runter. Und zu guter Letzt war dann quasi der Lockdown, ja.
Okay, also hat das noch ein bisschen umgerettet, letzten einen Monat.
Da gibt es eine witzige Geschichte, die muss ich an der Stelle kurz erzählen, weil ich dem Herrn Regenauer Senior bis heute dankbar bin. Und zwar ist das so gelaufen, wir haben ganz normal unser Geschäft gemacht. Es war Samstagabend und der Herr Regenauer hat quasi das Fertighausbau Regenauer in Seebrugger und der Herr wird damals schon über 80 gewesen sein, lebt heute noch und ist für mich immer nur ein Riesenvorbild und hat dann auf einmal Samstagnachmittag war er da, Samstagabend, Entschuldigung, und dann sage ich, Regenauer, kann ich was anbieten? Ja, hat sich einen Stammtisch herguckt und sagt zu mir, Vincent, wenn du mal Zeit hast, dann sitze ich mir bitte kurz her. Und dann haben wir da unser Abendgeschäft nur gemacht, da war ganz normal, da ist ganz normal hingelaufen. Und da hat noch keiner an Corona so gedacht. Und dann hat er zu mir gesagt, wie schaut's aus, warst du schon bei der Bank? Wir haben uns halt ab und zu ein bisschen unterhalten, aber die Frage habe ich jetzt nicht ganz gekommen gesehen. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, nein, warum und was? Ja, ob ich das verfolgt habe jetzt, wie es läuft jetzt mit den aktuellen Themen da rund um das Corona, sage ich, nein. Also ja, aber ich sehe jetzt da noch kein größeres Thema auf uns zukommen. Ich konnte es ja überhaupt nicht einschätzen, was da kommen sollte. Und dann sagt er, jetzt machst du Folgendes. Du rechnest am Morgen durch, wie viel Kosten du hast für 3 Monate, wenn der komplette Betrieb zum Stehen kommt. Und du rufst am Montag bei deiner Bank an und machst einen Termin aus und erklärst dem, dass du für 3 Monate Geld brauchst. Dann habe ich gesagt, ja Regner, warum? Also erstens Ende März, jetzt ab April geht es eh wieder dahin. Und dann hat er mir das aber immer wieder erklärt und gesagt, nein, pass auf, mach das, wenn es dazu kommt, bist froh, wenn nicht, nicht. Ich habe am Montag bei der Bank gerufen und am Freitag hat der Herr Söder verkündet, dass man nur noch diese Minimal-Dinge machen darf und dann war ja eh schon gleich Lockdown. Also das war dann perfekt, wo wir quasi in Lockdown gegangen sind, war ich schon bei der Bank fast mit dem Thema wieder durch und habe dann natürlich den Vorteil gehabt, weil ansonsten, wie möchtest du das machen?
Also hast du Liquidität dann gehabt.
Genau.
War das in Deutschland ähnlich wie bei uns, dass die Betriebe dann ich nenne es jetzt einmal, am Anfang ein bisschen starkes Gießkannen im Prinzip einfach versucht haben zum erhalten, indem das, ja, da hat sie eine Umsatzpauschale, würde ich sagen, oder nein, Pauschale weiß ich nicht, Umsatz. Ein gewisser Prozentsatz des Umsatzes ist gezahlt worden, damit der Betrieb sozusagen weiter existieren kann. Wie war das in Deutschland?
Also bei uns war es so, jetzt gestaffelt noch die einzelnen Lockdowns, war es immer ein bisschen unterschiedlich. Im ersten Lockdown gab es ja dann bei uns diese Soforthilfe. Die war anhand der Betriebsmitarbeiter gekennzeichnet. Du hast dann quasi über 10 Mitarbeiter, glaube ich, waren es dann 20.000, drunter 5.000 und nur weiter drüber warst du dann bei 30 oder nur was gewesen. Und dann gab es die Lohnkosten wurden quasi gefedert durch den Staat auch mit dem Kurzarbeitergeld. Dann waren quasi nur noch, was waren das? 20% oder 30% beim Arbeitgeber hängen geblieben und der Rest wurde eigentlich gezahlt. Und als wir dann im kompletten Lockdown waren, haben die Lohnkosten ja komplett abgeflossen, waren dann komplett beim Staat quasi. Genau, und das waren diese ersten Hilfen.
Ah, dann war es eh ein bisschen ähnlich wie bei uns.
Ja, aber ich glaube, in Deutschland haben es extrem lange mit dem Auszahlen gebraucht oder überhaupt den Auszahlservice. Haben wir denn viel Wirten gewartet oder Unternehmer generell gewartet auf einer, wie heißt das jetzt, Umsatz?
Ja, die Umsatzbeteiligung, so, was dann
ja, Umsatz. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben. Aber es war halt, ich glaube aber, ob das beim ersten Lockdown
war. Ja, im ersten Mal einen Härtefallbonus hat es gegeben.
Ja, da hat es verschiedenste
Modelle gegeben. Den Härtefallregelungen und dann Umsatz in Gang und ja, was da dafür was Kurzarbeit.
Aber summa summarum kann man sagen, die Unterstützung war notwendig, oder?
Die Unterstützung war notwendig, weil wir haben ja von jetzt auf gleich kein Geschäft mehr gehabt. Es hat dann ja viel gegeben, die dann quasi umgestellt haben auf To-Go. Ist aber in unserer Lage jetzt beim Hafenwirt quasi, ist im Hafengelände drin, ein Restaurant, da müsstest du extra hinfahren. Seebruck selber hat keine 1.000 Einwohner. Da kommt dann quasi keiner und das war halt dann dafür nicht interessant. Mhm.
Aber subsumierend kann man sagen, du hast die Leute halten können dadurch.
Ja.
Ja, weil das aber ist ja eigentlich, glaube ich, einer der schwierigsten Punkte. Was machst du jetzt? Vor allem
in das der war damals aber ganz klar die Entscheidung, auch zu sagen, nein, das, da wird jetzt keiner verlässt das Schiff jetzt. Ich versuche den Tank jetzt irgendwie drüber zu bringen. Koste es, was es wolle. Also die Einstellung war da und die hast du auch in der Situation wahrscheinlich braucht. Weil ich wollte unbedingt, dass wir da in der ganzen Mannschaft drüber gingen und habe einfach das, ja, auch da wieder einfach durchgezogen und gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und wenn du dann mal in dem Modus drin bist, in dem Kurzarbeitergeld drin bist, dann funktioniert das ja dann auch. Also da muss man sagen, weil du jetzt ja vorher gesagt hast, Andi, wegen dem deutschen Staat, mit den Auszahlungen, das glaube ich, kann gut sein. In Bayern, muss ich aber ehrlicherweise sagen, waren die echt schnell und gut und haben da auch sauber auszahlt und haben dann auch versucht, die mitzunehmen. Klar waren die Zeiten ungewiss. Man hat ja gar nicht sehen können, wo es kommt oder wie lang oder welche Hilfen kämen denen und wann kämen die. Aber trotzdem hat man immer das Gefühl gehabt, ja, man hat eine realistische Chance, da durchzukommen.
Weil man muss auch sagen, wären diese Hilfen nicht angekündigt worden, hätte man die Leute alle aussehen müssen.
Ja.
Was ich da machen soll.
Keine Perspektive.
Ganz ehrlich, weil keine Perspektive ist. Es hätte drei Monate dauern können, es hätte aber ein Jahr dauern können.
Gar keine Gust.
Wie war denn das in Österreich? Weil in Deutschland kenne ich, als Kurzarbeitergeld ist ja nur durch Corona bekannt worden. Es ist aber in Deutschland ja schon immer so, dass viele Industriebetriebe Kurzarbeit ummelden, weil die einfach so extrem schwankende Umsätze fahren und deswegen gibt es das schon länger. Wie war denn das in Österreich dann?
Ja, bei uns gibt es auch schon länger.
Ähnlich.
Auch schon länger. Also ich glaube, bei der Finanzkrise 2008 bei 8 war es das erste Mal, weil da bin ich auch gerade in Adler aufgesperrt, mein Gasthaus. Und da war es das erste Mal, dass dann Leute von Kurzarbeit da gesessen sind, weil wir sehr viel Industrie haben. Und da war es auch das erste Mal für das Thema, was ist Kurzarbeit überhaupt? Da haben wir vorher auch nicht ausgekannt. Und der Gastronomie hat es de facto gar nicht gegeben. Das kenne ich auch noch von Industrie. Und das war schon immer dann eigentlich durch die Krisen, was uns eigentlich immer bewegt haben, jetzt schon mittlerweile fast jedes Jahr irgendwas. Gibt es viele Betriebe, die das immer nützen. Nach wie vor immer.
Weil es in Industriebetrieben einfach das Problem hast, du hast Phasen, Monate oder oft Halbjahre, wo du einfach einmal weniger Umsatz machst.
Ja.
Und die einzige Chance wäre, dass du dann, weiß ich nicht, ein Viertel von den Leuten freisetzt, hast aber dann das Problem mit den Kündigungszeiten. Das heißt, du zahlst dir oft nur 2-3 Monate weiter. Das heißt, der Effekt, den hast du eigentlich gar nicht. Hast dann die Pensionsabgaben. Also das ist aus Betrieb ist das ein absoluter Irrsinn.
Aber es haben viele Leute ausgekaut. Also viele Betriebe haben
sofort ausgekaut. Weil es, ich glaube, einfach aus Sorge.
Das wollte ich auch gerade sagen, oder die Fragen, glaubst du, dass das, wenn du jetzt die Leute auf einmal freigestellt hast oder aus oder kündigt hast, dass die wieder zurückkommen waren und mit was für Mindset waren die dann gekommen? Weil ich kenne einige Leute, die haben in Betrieben gearbeitet, die haben Lockdown gehört, die Chefs oder die Chefinnen sofort auf alle rausgehört, Leute, und die sind dann immer viel zurückgekommen. Immer ein bisschen Vertrauensbruch
gewesen hast. Und genau das hätte ich auch drin gesehen. Hm. Also wenn ich im ersten Moment, wo es mal schwieriger wird, sofort sage, so ciao, dann glaube ich, war es die komplett falsche Entscheidung gewesen und dann hätte ich ja jedem verstanden, der danach sagt, du, ich komme nicht mehr. Und das, der Vorteil oder die Stärke von dem Betrieb ist ja das dann gewesen, dass alle beieinander geblieben sind und das Vertrauen dann einfach gegenseitig so gewachsen ist, dass man gewusst hat, okay, auch wenn mal ein Problem entsteht, dann versucht jeder, das Problem zu lösen. Und da war ja auch von meinen Mitarbeitern das Vertrauen da, zum sagen, du, ich gehe da mit. Die hätten ja sagen können, du, ich gehe raus, ich gehe jetzt in Edeka, ich gehe jetzt ja in eine ganz andere Branche, ich schule nochmal um, ich habe da keinen Bock, aber das hat keiner gemacht, sondern sie haben sich darauf verlassen, dass das halt über jetzt ein paar Monate geht und dass man dann wieder ganz normal arbeiten kann und dass man wieder dem, was man gern macht, einfach nachgehen kann.
Ja, aber die Absprungrate in der Gastronomie, das wissen wir alle, die ist ja sehr groß, weißt du, und viele Leute sagen, hey, ich scheiße auf Gastronomie, interessiert es immer, ein Wochenende arbeiten, wenn deine Freunde arbeiten, arbeitest du auch, man kennt ja die ganzen Sprüche. Ja. Und wenn du dann nur mal sowas machst, mit den Leuten gleich kündigen, na, die suchen sich dann was anderes, weil dann haben sie keine Einstellgarantie mehr und die bleiben dann in irgendeinem normalen Jobhänger, wo sie halt am Wochenende am sitzen.
Das ist ja wahrscheinlich auch passiert, weil viele Betriebe dann einfach die Gelegenheit auch genommen haben und den Betrieb vielleicht auch zugesperrt haben und gesagt haben, du, das macht für mich keinen Sinn, ich sehe mir da nichts, ich habe Angst, dass das vielleicht komplett schief geht und haben zugesperrt und diese 10%, 20%, 30% der Leute, die da freigesetzt worden sind, sind auch nicht mehr gekommen. Mhm. Und in Wahrheit ist das immer noch ein Problem. Weil
richtig.
Der Beschleuniger war das. In Wahrheit ist das immer noch das Problem. Ich glaube sogar, bei allen Hilfen und bei aller Unterstützung ist das trotzdem passiert. Und das
noch
ist,
mehr, stell dir vor,
wenn das... der Staat zahlt da gar nicht rein, dann sind 50%, 70% der Leute weg. Und bei uns, wir kennen selber Beispiele, die haben dann gesagt, du, ein Industriebetrieb, weil es haben ja doch einige Industriebetriebe gegeben, die trotzdem ganz brauchbar weiter funktioniert haben, die haben gesagt, du, da kriege ich das Doppelte, da muss ich halt schichteln und da muss ich halt natürlich, es ist ganz eine andere Arbeit, aber ich habe vermeintlich einen sicheren Job. Vermeintlich. Jetzt gerade übrigens sieht man gerade, dass die vermeintlichen sicheren Jobs
wieder zurück.
Kommen wir wieder, genau. Also,
ja, es war ja auch so, dass man gesagt hat, in Corona-Zeiten, da wird es einmal die Schlechten aussortieren, die was ja schon immer wirklich nicht gut dastehen. Hat es dann auch nicht da im Endeffekt, weil man, wie der Andi schon gesagt hat, das Geld mit der Gießkanne verteilt hat.
Mhm. Ja, aber es war trotzdem notwendig, weil es einfach schnell gehen hat müssen.
Aber wie viele Betriebe sind eh schon immer wirklich auf die Füße gestanden?
Sowieso.
Die haben dann auch wieder Geld gekriegt. Das ist immer so. Aber du kannst nie alle in so kurzer Zeit so gut bewerten, glaube ich, dass das sehr gerecht auftritt ist für jeden, glaube ich nicht. Und darum hat es eh passt. Ja, sonst waren so viele Leute, sonst hat es gerade in der Gastronomie da jetzt richtig viel mehr nicht mehr geben.
Und jetzt ist es ja so, dass in Deutschland, also zum Beispiel bei uns ist es jetzt auch noch so, die Kurzarbeiterprüfungen haben abgeschlossen. Wenn die jetzt nicht gestimmt hätten, wenn irgendwas abgerechnet worden wäre, dann kämen die zurück, dann sagen die halt stopp, ich möchte das Geld zurück haben. Die haben bei uns durch. Der Lockdown 1 ist quasi abgeschlossen, die haben geprüft und fertig und Lockdown 2 auch, aber der dritte, der ist jetzt noch in Prüfung. Also die laufen jetzt nur und ich weiß von vielen Kollegen, die aktuell ein Thema haben, weil die zum Beispiel dann viel to go gemacht haben. Und der deutsche Staat oder die haben das damals nicht kommuniziert, zum sagen, den to go Geschäft rechne mal euch dagegen.
Ja, weil dann hast du nämlich zu viel Umsatz und hast viel gekriegt.
So schaut's aus.
Wer hat denn das Geld jetzt noch auf der Seite?
So schaut's aus.
Wer hat's noch? Keiner. Ja, genau. Ich traue mir zu wetten, von 99,9% haben das Geld sicher nicht auf der Seite.
Richtig. Und aber jetzt kommt das halt wie so ein Bumerang. Wenn du die da erwischen oder wenn du jetzt da drunter kommst, dann trifft es die halt jetzt im Nachgang nochmal. Und da holt sich halt der Staat dieses Gießkannenprinzip halt in meiner Meinung in einer gewissen Form zurück. Ob das dann auf dem Einzelfall betrachtet immer fair ist oder nicht, kann man schlecht beurteilen, aber sie versuchen es jetzt schon wieder gerade zum Ziehen.
Aber jetzt gehen wir die Reise kurz um ein paar Monate weiter.
Ja.
Lockdown war im Februar. Wann war wieder das Aufsperren? War das Mai, Juni?
Mai haben wir, glaube ich,
auch. Mitte Mai, glaube ich. 16. März, weiß ich ganz genau, war der Lockdown. Mhm. Also war der erste Lockdown bei uns. Mhm. Jetzt schon war es ein bisschen später, glaube ich.
Nein, ich glaube, ziemlich ähnlich.
Aber wir haben gesagt, der Kurz, ich war auch der Meinung, der Kurz, wir haben nichts gesagt, der Bundeskanzler, der greift durch und der macht jetzt da das Richtige. Wir waren früher und ich glaube, der schon ein paar Tage später noch. Aber ich glaube, so Mitte Mai oder Anfang Mai, Mitte Mai war er wieder vorbei.
Ja gut, dann hat man wieder aufgesperrt. Wie war das?
Das war Wahnsinn. Also das war ja dann das andere Extrem. Erst kommst du von beschäftigungsfreien Zeit quasi, wo du dich ja nur noch darum kümmerst, den Betrieb am Leben zu erhalten, in einer Phase rein, wo ganz Deutschland nicht verreisen kann, aber raus möchte. Und wo man einfach wieder Bedarf hat an gastronomischer Erfahrung, an
zwischenmenschliche Beziehungen.
An all dem, was man jetzt die letzten Monate nicht mehr gehabt hat. Und dann war jeden Tag war da Rambazamba. Also jeden Tag, das war Wahnsinn. Dann hast du es quasi auf der anderen Seite schon fast wieder nicht mehr der Arbeit, weil es dann wieder so viel war, dass wieder ins andere Extrem umgeschlagen ist. Wobei man sagen muss, das war einfach eine super Zeit, weil alle aus dem Lockdown rausgekommen sind und gesagt haben, so, jetzt haben wir Bock. Und die Stimmung im die Biergärten war gut. Das hat mir einfach auch jeder hat das gespürt, dass das jetzt wieder vorwärts geht.
Ja, vor allem, was die Dynamik trotzdem war. Ich finde das auch gut, dass du es auch so siehst, weil 21 war gut, 22 war meiner Meinung nach fast nur besser.
Ja.
Ich glaube, 22 war nur besser. Von umso her. Und die Leute haben ja gesagt, okay, hey, jetzt haben wir einen Lockdown gehabt, jetzt ist das vorbei, jetzt wollen wir wieder Geld ausgeben. Wenn es jetzt war, glaube ich, war es nicht mehr so, weil die Leute gar nicht wissen, was dann im Herbst schon wieder ist.
Mhm.
Ich glaube, die darf mehr auf der Kohle sitzen bleiben, weil, wie du zuerst auch gesagt hast, eingangs, keine Perspektive, nicht sicher sein, was passiert als nächstes.
Ja.
Und ich glaube, das ist gerade die Krux von der Zeit, oder da war eine alte Aufbruchstimmung. Hey, Lockdown, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir es vorbei, jetzt können wir wieder leben und jeder hat das gefeiert. Ja, denkst du.
Ja. Ja, und dann war er wieder zu im September, Oktober. Ja,
November, glaube ich, oder?
Dann haben wir zugesperrt wieder, dann war es der ganz lange Lockdown, dann war es ja bis Juni dann Schluss, dann wieder auf, dann das, wo du es gerade gesagt hast, mit 22, wo es dann nur mehr extremer war, ja.
Auch keiner wegfliegen, alle sind da geblieben, jeder wollte raus.
Und dann war ja nur mal, zumindest bei uns war dann nur mal die dritte Runde, ja. Und die war ja dann dann haben sie ab Februar dann gesagt, das darf jeder wieder machen, wie er mag, und wir haben dann quasi mit 1. März einen Hafen wird wieder aufgesperrt, ja, genau.
Das heißt, dreimal eigentlich extrem. Einmal Saison Vollgas, dann Saison gar nichts. Mhm. Also 100, 0, 100, 0 oder 110.
Ja, so ungefähr.
Was macht das mit den Mitarbeitern? Weil du bist ja da mittendrin gewesen, du warst ja live dabei. Psychisch für deine Leute?
Anstrengend.
Schau,
einfach extrem anstrengend. Das habe ich, also sowohl für die Mitarbeiter, die dann einfach, wo man dann einfach geschaut hat, okay, wie kann man jetzt da noch was machen? Also manche haben dann gesagt, gut, sie gingen jetzt in Edeka und räumen da nebenbei ein bisschen ein. Andere haben aufs Feld gegangen zum Spargelstecher. Es hat sich jeder was gesucht, dass er was da kann. Manche haben sich mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt. Also der Vasti, auch langer Mitarbeiter jetzt schon, der ist dann in dem Online-Thema so eingestiegen, alles was so Social Media dann angeht und hat sich da ein bisschen ausgetobt. Also da hat jeder seine eigene Beschäftigung gesucht. Ich muss auch sagen, für mich persönlich war es so, der erste Lockdown war Überlebenskampf und der zweite Lockdown war dann schon so, dass du dir gedacht hast, okay, ich habe den ganzen Tag jetzt nichts zum tun und ich weiß, es bleibt die nächsten Monate so und ich habe ja eigentlich einen Job und ich hätte eigentlich genug zum tun, aber ich kann jetzt nichts anderes machen. Also muss ich mir irgendwas suchen, was mich selber weiterbringt und dann hat man sich da Überlegungen gemacht, dann haben wir einen ganzen Hafenwirt umgebaut, dann haben wir den Saal komplett umgebaut, dann haben wir unten alles hergerichtet, eingestrichen, alles umgebaut. Und so haben wir eigentlich dann durch den Lockdown davon profitieren können, dass wir das Haus dann quasi nochmal komplett neu rausgebracht haben dann danach.
Ja, aber das Geile ist, du hast ja dann nicht aufgehört, weil das ist ja eigentlich das Lustige da. Viele würden nicht sagen, ja, das Lokal, das passt, das pfeift, das mache ich.
Genau.
Aber du hast das anders gemacht.
Genau. Das war dann so, dass das Wirtshaus Feldwies, wo ich vorher schon eingangs verzeiht habe, wo einfach meine Kindheitsschuhe der Gastronomie drin stecken, auf einmal die Pächterin, die Beate, die es 13 Jahre lang gemacht hat, auf einmal sagt, im August 2022 ist sie halt zum Ende des Jahres auf. Verständlich, eben aus diesen Gründen, weil es einfach so extrem war, wo du das ganze Team auf den Anschlag gebracht hast und wo einfach so viel los war, dass oft viele Betriebe da mitten in der Saison riesige Personalprobleme gekriegt haben. Und dann ist mein Vater quasi, der immer nur der Vorstand von der Aktiengesellschaft ist, in die tolle Rolle geschlüpft, dass er sagen muss, er muss jetzt einen Nachfolger suchen. Und dann gab es eine Bewerbung und bevor diese Bewerbung zum Vorstellungsgespräch gekommen ist, hat es so gleich wieder abgesagt. Also das war gleich wieder erledigt. Und dann ist das Wirtshaus zum Ende des Jahres ausgelaufen und ist zum Stehen gekommen. Und
war damit bewusst gewesen sein, was für Arbeit dafür. Chuck Norris Witz.
Ja, haben wir
einen. Gerade für Corona. Das war ein Viren Chuck Norris
Witz. Ich würde sagen, Jingle Up, oder?
Genau, Jingle Up.
Chuck Norris Witz der Woche.
Jetzt müssen wir schauen. Chuck Norris infiziert sich nicht, denn wenn der Virus mit Chuck Norris in Berührung kommt, muss der Virus 14 Tage in Quarantäne.
Ah, ich würde sagen, das ist ein Basti-Fantastik gewesen.
Sicher.
Oh, geil. Ja, und wie bist du auf die Idee gekommen, dass du jetzt sagst, ich tue mir das jetzt auch noch an? Weil das muss man schon ehrlich sagen, weil auf einen Arsch auf zwei Kirtek tanzen ist schon nochmal eine andere Nummer, oder?
Mhm. Also es war dann so, dass ich das dann, also das Wirtshaus war dann zu und dann gab es eigentlich auch keine wirklich große Perspektive, weil man hat zu der Zeit keinen Wirt eigentlich gefunden oder nicht so einfach, weil es einfach Corona war, weil es ein riesen Wirtshaus ist. Und dann habe ich meinen Bruder zusammen da und habe gesagt, gut, dann machen es wir jetzt. Das probieren wir jetzt, wie uns da geht. Der ist eigentlich hauptberuflich Rechtsanwalt und hat seine Kanzlei in Traunstor. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das halt. Ja. Und
naja, nur weil es kein anderer macht, muss man es auch nicht machen.
Ja, also, so
das ist jetzt, das ist jetzt noch kein einzelner Grund. Es ist eine gute Gelegenheit, aber in also dem Fall auch mit halbwegs Risk, weil da hat man auch nicht gewusst, wann es jetzt wieder zum Absperren wird. Muss man
aber ihr habt ein Potenzial sein. Hinter dem Projekt gesehen wahrscheinlich, oder?
Ja, das klar. Und man hat es ja seit Kindertagen an betreut oder begleitet. Nicht betreut, sondern begleitet. Und man weiß ja dann auch, wie viel Herzblut da auch von der Familie drin steckt. Und wenn du früher deine Freitage damit verbracht hast, da auszuschingen, anstatt halt vorzugehen oder solche Geschichten. Oder wenn du dann in der Früh die Beständezeit hast, bevor du in die Schule gefahren bist, was wir ja gemacht haben, weil der Party es halt übergangsmäßig einmal geführt hat, eine Zeit lang, dann liegt es dir irgendwo ja auch am Herzen, zum sagen, so, die sperren wir wieder auf. Außerdem ist dein Heimatort und dann noch ein Wirtshaus, mit dem du sehr verbunden bist. Da haben wir gesagt, das können wir jetzt nicht so stehen lassen. Und wisst ihr es ja selber, wenn etwas zu lange steht, dann ist es irgendwann, irgendwann wieder vorbei und dann ist es auch vorbei. Und so haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Haben dann einen kompletten Küchenplan haben die Küche umgebaut, gemeinsam mit der Gemeinde auch, haben die vertraglichen Sachen geregelt und haben dann im Januar entschieden und Mitte März dann eben aufgesperrt. Und seither machen wir das.
Ja. Das zweite Lokal.
Genau.
Wir sind ja noch nicht fertig.
Ja, es kommt mir
so ein bisschen. Wir sind
ja
noch nicht fertig.
Habt ihr ja noch Zeit.
Ja, genau. Jetzt wird es ja richtig spannend. Okay, jetzt habt ihr die zweite Hitten.
Genau.
Die auch nicht klar ist.
Nein.
Das muss man vielleicht nur erklären. Euer Stammhaus sozusagen, wie groß seid ihr ungefähr, hoffen wird? Plus, minus, Sitzplätze, dass man so ein bisschen ein Gefühl kriegt.
90 wie. Innen, ja. 100 oben und 250 auf der Terrasse.
Ei.
Ja.
Also und über 300 drinnen und 300 da? Oder
200, knappe 200 drin. 200. Aber der Saal ist quasi im ersten Stock, okay. Also der ist hauptsächlich für Veranstaltungen zum Nutzen. Aber die Terrasse ist halt einfach für den Sommer so ausgelegt, dass du Gas geben kannst.
Ihr habt einen Service-Roboter, da kann schon wieder gar nichts passieren, oder?
Tatsächlich stimmt, kurzer Einwurf zu denen. Wir haben 4 Service-Roboter, 4 Bellas, 2 fahren Getränke, 2 fahren Essen.
Das war beim ersten Mal, wo ich bei dir war, habe ich schon gesehen, gell?
Richtig,
da waren sie ganz aber nur neu. Ausservieren, oder?
Nein, die bringen.
Ah, die bringen?
Die haben unser neuer Pass. Also Alter. Die Küche stellt im Sommer nicht auf den Pass und klingelt auch nicht oder sonst irgendwas, sondern die stellen es auf die Roboter und die Roboter fahren in die jeweilige Station und der Service-Kellner oder die Kellnerin geht nur zum Roboter und holt die Sachen.
Steht das Bon liegt da unten drin.
Genau. Ah, aber der Service-Mitarbeiter stützt dir hin, aber er muss nicht so weit rennen.
Genau. Er hat keine Laufwege mehr.
Er ist gescheit.
Die ganze Zeit am Gast, er muss nur in seiner, also was heißt nur, er bleibt quasi immer in seiner Station und ist für die Gäste immer sichtbar, was einen riesen Vorteil bietet.
Weil der Gast, finde ich, also ich persönlich freue mich schon, wenn ein Mensch zu mir kommt.
Unbedingt.
Wie weit der gerannt ist, ist mir eigentlich wurscht, oder?
Naja, sollte nicht aufs Essen tropfen.
Ja, genau.
So im Schweiß, ja.
Aber jetzt, das interessiert mich schon.
Ja.
Was hat dich dazu bewegt, dass du die kaufst?
Naja, das war so, wir haben 2 sogenannte Runner immer über den Sommer gehabt. Das war Ranka und David. Der David ist aus dem schönen Österreich, aus Obertauern. Und hat dann quasi ein anderes Praktikum im Sommer gemacht wie bei uns und war dann somit in einem Hotel in Österreich und ist auf einmal uns weggefallen als Runner für den Sommer, was wir aber dringend brauchen. Und die Ranka hat keine Aufenthaltsgenehmigung mehr gekriegt, weil die ist aus Bosnien und dann wurden da Gesetze verändert und dann ist das nicht mehr gegangen. Und dies habe ich beides erfahren im April und ab Mai läuft bei uns die Saison, genau. Und dann war die einzigste Option zum sagen, gut, wir müssen was ausprobieren und dann haben wir auf diese Bellas gekommen und haben die dann eingesetzt, haben die Terrasse aufgerissen, umgebaut, dass die quasi plan fahren können, haben alle Türschwellen und so rausgenommen, dass das alles plan ist, und seither begleiten uns die Bellas jetzt schon im fünften Jahr und haben eigentlich auch nicht mehr wegzudenken, weil der Service einfach einen ganz anderen Service bieten kann, wenn er die Laufwege nicht gehen muss.
Du hast viel mehr Zeit am Gast, für mehr Verkauf und.
Definitiv.
Also war es eine gute Entscheidung.
Voll.
Darf ich bin wirklich nicht so vom Fach. Was zahlt man denn für so ein Bella?
Ja,
Bella finde ich überhaupt lustig. Bella klingt so.
Mitzi hätte besser passt.
Ja, Mitzi
in der bayerischen Raum.
Genau. Mitzi und den Franz.
Mitzi
und
Franz, genau.
Ja, damals waren es 20.000 pro Gerät und inzwischen werden es aber mit 9.000 gehandelt, weil dieser Markt sehr, sehr weit aufgedröselt inzwischen. Es gibt viel Mitbewerber und ist nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal, sondern das haben wir jetzt schon verschiedene
Anbieter. Aber die Caterings oder bei den Banketts hat es ja früher schon gegeben, einfach zum Abservieren. Hey, mir ist wurscht, wo ich mir Glasler hinstellen gehabt habe, kannst du irgendwo hinstellen und musst es nicht in der Hand haben. Ja. Für da war es schon gut, und bei dir, was dann, hast du mir erklärt, habt ihr die Terrassen aufgerissen, dass die Roboter den Weg haben.
Und also das heißt, in der Schank stellen sie es auf die Bella,
ja,
fahren sie dann zu den Stationen und mit dem Leerglas oder mit
stellen sie wieder, die drauf, wieder drauf,
und die fahren wieder zurück.
Und die fahren wieder zurück.
Also nie Lage.
Nein, genau. Ganz wichtig.
Ja, aber würdest du das empfehlen, wenn jemand sagt, er hätte die physischen Möglichkeiten, also dass die Planflächen, also dass das Ding halbwegs gerade rennen kann? Ja. Weil meine Offroad-Version wird es ja noch nicht geben, oder?
mit Stirnsteigern alles.
Gibt es noch nicht.
Sicher, aber dann
kommen. Das war geil, oder?
Wenn alles flach ist, wenn du keine einzige Stufe in dem Bereich hast, wo du fahren musst, kann ich das nur empfehlen. Wichtig ist, und das war der Punkt, wo du vorher gesagt hast, Andi, auch mit dem Thema, dass sie nicht an den Gast können. Also sie sollen bewusst nicht zum Gast fahren können. Auch im Innenbereich nutzen wir die Bellas nicht. Die haben nur für die Terrasse da und die fahren auch an keinen Dischi, und die haben auch mit dem Gast insofern nur Kontakt, als dass der auf dem Weg zur Toilette oder so mal an denen vorbeikommt, oder dass die Kinder, mit denen ich spielen wollen, oder die halt mal verfolgen, wo die hinfahren.
Drücken. Zuppen drauf.
Hack mich.
Da fahren meine Pommes, zack, ciao, an die Amazon.
Genau. Um einen mit Finger.
Da haben wir auch was gesehen, gell?
Ja, da haben wir auch was gesehen, was Schönes.
Oder der hat der Kölner in einem französischen Restaurant, oder, hat die Pommes irgendwie umgeschmissen und hat es einfach wieder reingekramt.
Mit den Fingern hat er sie umgedreht. Mit den Fingern
hat er sie umgedreht, hat es reingekramt und ist weitergegangen.
Aber zwei hat er noch daneben liegen geblieben, hat er sich noch reingekramt.
Der war geil, oder? Es war aber kein mieses Lokal. Das war überhaupt
schmerzfrei.
Schmerzbefreit, ja.
Okay, aber dann habt ihr das zweite Lokal in Betrieb gebracht. Wie hast du das gemacht? Hast du versucht, deine Zeiten zu splitten, oder wie hast du das als Person gemacht? Weil zwei Lokale, beide Lokale wollen ja, dass du irgendwie da bist. Mhm. Weil am Ende des Tages bist du immer der größte Problemlöser, oder? Weil jeder kommt zu dir wegen allem.
Also das hat sich dann einfach in der Zeit so rauskristallisiert, dass wir für die Feldwies damals quasi einen Mitarbeiter gesucht haben, der dann diese Wirte-Funktion übernimmt.
Kann man da Betriebsleiter sagen?
Genau.
Oder?
Betriebsleiter oder Geschäftsführer oder wie man das dann auch nennen mag. Was für uns immer wichtig war, ist einfach aber auch dieser persönliche Ansprechpartner. Man kann im Hintergrund BWAs und Zahlen durchgehen, so gerne man mag, wie man vorne am Gast nicht zum Zug kommt und der Gast nicht weiß, wer für einen zuständig ist, dann wirst du immer ein Thema haben. Also so ist unsere Philosophie eigentlich von Anfang an gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wenn ich nicht da bin, was ja dann faktisch nicht mehr, also in der Feldwies zumindest am Anfang wenig war, gedacht zumindest, haben wir jemanden gehabt, der das dann gemacht hat. Und parallel dazu hat sich einfach in Seebruck der Luca, der quasi bei uns, der bei meiner Vorgängerin schon angefangen als Schankbursch, hat er am Freitag und am Sonntag ausgeschenkt, und der ist dann genau zu der Zeit ins Studium gekommen und war dann auch früh im Hafenwirt und hat dann sich da einfach in die Dinge eingearbeitet und hat alles über das Haus sich angeeignet, wo es jeden Lichtschalter, wo es jedes Abwasserrohr, wo er einfach alles kennt, das ganze Personal, und der hat sich dann einfach da hervorgetan und hat dann damals nur aus dem Schankbereich raus das Haus mit dem Service gemeinsam und der Küche gemeinsam eben da betreut, wenn ich nicht da war. Was dann schon auch öfters so war, weil dann auch oft auch in der Feldwies war. Und da hat sich das eigentlich dann so herausgebildet. Der Luca leitet jetzt das Haus auch. Und ich halte mich da mehr oder weniger auch dann zurück.
Also vom Schankburschen zum Betriebsleiter?
Genau.
Naja, schön, das geht auch nicht in der Gastro, oder?
Gibt's noch immer, ja.
Ja,
das ziemlich schnell geht sowas in der Gastro.
Ja, aber jetzt haben wir zwei Lokale. Ja. Ich meine, das reicht ja noch nicht, weil der Tag hat ja 24 Stunden und die muss man auch nutzen, oder?
Wenn ich Mittag durcharbeite, hat er 25 Stunden, kann man schon wieder nutzen,
das genau. Ganze. Ja, aber wie bringt dann das auf die Idee, dass man jetzt sagt, da musst du nur ein wenig mehr gehen? Also,
dann ist ja, ein Jahr später ist ja dann als Al Dente in Chiming mit dazugekommen, was ein komplettes italienisches Restaurant ist. Also quasi Pizzeria, die volle Hütte, was italienisch in Bayern angeht. Und das hat sich auch wiederum durch Corona ergeben. Weil eigentlich wäre dieses Haus frühzeitig oder eigentlich zwei Jahre früher wahrscheinlich schon abgegeben worden und wurde dann aber aufgrund von Corona eben nicht mehr an den Mann oder an den Wirt oder die Wirtin gebracht. Und so haben wir dann damals ins Gespräch gekommen und ja, dann hat sich das so ergeben.
Ja, aber italienisches Restaurant, das ist ja nur mehr weiter weg von der eigentlichen Materie. Ja. Wenn du jetzt einen italienischen Koch hast, sagst du, ich weiß, wenn ich einen Schnitzel gehe, und sagt er, ey, Vicente, Chef, ich mache das anderes.
Ja, genau.
Genau, du kannst mir Brausen geben wahrscheinlich, weil der wird so machen, wie er macht. Du hast ja dann gar keinen Einblick eigentlich auf das, sag ich jetzt mal, auf die italienische Kultur, Kochweise oder, ich meine, die Gastronomie, ich glaube, der Gast will immer das Gleiche. Aufmerksamkeit, gute Qualität, das ist ja das, die Schablone kann man drüber stülpen, wie alles. Aber mit der Küche, mit dem ganzen Flair, wie bringt man das dann nochmal?
Auch hier war es so, dass wir das ganze Team, auch also ähnliche Situation wie damals im Hafenwirt, die vorherigen Betreiber haben einfach noch auch über 20 Jahre gesagt, so, sie mingen jetzt nicht mehr, sie geben das ab. Es geht einfach, sie sind jetzt in einem Alter, wo sie sagen, es gibt da noch was anderes, wir jetzt nur Gastronomie machen und waren dann auch durch Corona, glaube ich, auch ein bisschen genervt. Das ist, glaube ich, im Alter dann auch so ein Thema, was da dann mehr dazu sitzt wie zum jungen Menschen, der verarbeitet das halt und sagt, ja gut, das kommen nur andere Jahr, wo es wieder anders läuft. Und dann haben die gesagt, gut, wir wollen aufhören. Und wir waren zufälligerweise in Kontakt und so hat sich das dann ergeben. Ja. Und die haben aber auch gewollt, unbedingt das ganze Team mit abzugeben. Mhm. Und wenn du ganze Teams mitnehmen kannst, dann ist die Reise am Anfang ja schon mal mit gepackten Koffern. Das funktioniert dann schon mal. Und dann musst du halt schauen, wie entwickelt sich das.
Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du jemanden, der ein Lokal als Pächter übernehmen kann, wo ein Team da ist, das vorher schon funktioniert hat, zumindest grosso modo, wäre das eher was, wo man sagt, da kann man sich eher drüber trauen, als wenn man alles komplett neu machen müsste.
Wenn man das Lokal oder das Restaurant oder den Italiener oder was immer das dann ist, wenn man ihn so weiterführen möchte, wie er bisher war. Wie zum Beispiel bei dir wieder, wenn ich an ein Adler denke und du hast ja klar gesagt, ich möchte dies und so, dann ist in meinen Augen so, dann brauchst du die Leute, die du hammigst für deine Idee, für dein Konzept. Mhm. Wenn du einen Standort quasi hast, der funktioniert, hat die letzten Jahre und das Team auch funktioniert, hat die letzten Jahre und du nicht notwendigerweise aus deiner eigenen Sichtweise sagst, ich muss jetzt aber unbedingt dies und dies ändern, dann kannst du es machen. Sobald du einen Komplettumschwung machen magst, haben bestehende Teams schwierig, weil die Verwandlung ist, glaube ich, anstrengender oder die Veränderung ist anstrengender durchzubringen, wie wenn du es nicht machst.
Glaubst du, dass das Ego, da im Weg stehen könnte von gewissen Gastronomen. Was gerade beim Thema, wo man sagt, hey, ich möchte jetzt das genauso haben, wie ich mir das einbilde, weil das ist einfach mein Splin dabei. Aber wenn du jetzt in einer Idee, in einem Team initiierst, was eigentlich einen anderen Weg gegangen hat, wird schwierig, da bin ich voll bei dir.
Aber das heißt, ihr habt das Konzept so weitergeführt.
Ja.
Ist das nach wie vor so oder habt ihr es dann inkrementell ein bisschen?
Jetzt momentan sind wir gerade dabei, dieses Konzept zu erweitern und etwas zu verändern. Indem, dass wir sagen, wir wollen einfach, also wir reden da von einem Standard, also Al Dente ist quasi in Chiming, also quasi auf der Seeseite, wo die Sonne, du sitzt quasi so, dass die Sonne auf der anderen Seite vom See untergeht und hast quasi den perfekten Blick von da aus. Du sitzt quasi am Wasser, leicht erhöht und du hörst das Wasser an die Brüstung schlagen und du hast quasi also Top-Lage. Und da ist so, da kannst halt dann kannst dabei bleiben. Also du musst da jetzt nicht unbedingt dran, aber ja.
Also ständige Verfeinerungen wahrscheinlich passieren laufend.
Ja, jetzt, entschuldige, da waren wir. Jetzt hat aktuell verändern wir schon, weil jetzt bauen wir quasi so eine Außenbar hin und jetzt verändern wir auch die Struktur der Karte, weil wir jetzt auch wieder da jemanden haben im Inti, der ein Konzept mitbringt, wo er halt meint, als Geschäftsführer oder als Betriebsleiter, zum sagen, in die Richtung möchte ich das gerne entwickeln. Und dann ist die Kunst, den Freiraum zu lassen. Ich glaube, die Kunst an sowas ist dann auch von der Sichtweise von meinem Bruder und von mir einfach zum sagen, ja, wir lassen die Freiheiten bei den Mitarbeitern vor Ort oder bei die leitenden Mitarbeitern vor Ort, damit die das jetzt so entwickeln können, wie sie es am Ende dann gern sich vorstellen. Und das ist wiederum, was du jetzt gemeint hast, wenn du da mit dem Ego ein Problem hast, dann glaube ich, kriegst du ein Problem.
Ja, aber was messt du das? Ich meine, ich werde so ein ganz visuelles Dashboard haben, Zahlen, Gästezufriedenheit. Und was misst du jetzt die Häuser, dass du sagst, okay, das ist die richtige Richtung? Was sind für die Kennzahlen? Wo sagst du, okay, passt da, jetzt müssen wir da gleich mal was ändern?
Also grundsätzlich, die ganz klaren Kennzahlen haben ja immer Personaleinsatz, Wareneinsatz, Google-Bewertungen finde ich spielen eine entscheidende Rolle. Allgemeine Anzahl an Bewertungen sind wichtig. Was hast du für einen Traffic? Wie ist deine Auslastung beim schönen Wetter? Wie ist deine Auslastung beim schlechten Wetter? Das sollst du alles auf dem Schirm haben. Und desto mehr Jahre du ja da in die Betriebe hast, wenn ich jetzt auf 6 Jahre im Hafen wieder zurückschauen kann, dann kann ich auch sagen, okay, der Juni war im Vergleich zum letzten Jahr jetzt nicht gut. Ja gut, aber warum? Okay, die Ferien waren halt letztes Jahr in dem Jahr und heuer haben sie im Mai gewesen. Oder wir haben diese Hitzeperiode mit 40 Grad, 10 Tage, das ist wie wenn es 10 Tage regnet am See. Also da kommt keiner.
Wenn man lange Zeit gesehen, Ende des Jahres wird der Strich gemacht, an jeder Firma, aber trotzdem muss der kurzfristig auch irgendwas reagieren können. Und das kommt gleich zu meiner anderen Frage, die brennt mir auch, die hat mich schon seit Anfang an brennt. Was für einen Einfluss hast du noch an die Speisekarten? Zum Beispiel an Speisekarten und die Getränkekarten. Also Getränkekarten steht ja länger, das ist glaube ich Einkaufsgeschichte, aber auf die Speisekarten hast du da Einfluss drauf, besprecht sie die oder macht es ja Herr Küchenchef vor Ort, dass der das für den Monat oder für die Wochen schreibt?
Also das ist unterschiedlich, es gibt quasi, wir haben einmal im Monat, einmal in der Woche haben wir ein Meeting, wo wir quasi die hausspezifischen Themen durchgingen, wo quasi alles Veranstaltungen, wo alle Leiter von die Häuser zusammenkommen, mit dem Küchendirektor, der quasi über alle Küchen wacht und dann werden Themen durchgesprochen. Dann gibt es Sitzungen, wo nur die Küche beieinander sitzt, wo man sagt, okay, wir besprechen jetzt die Speisekarte al dente. Dann wird das in der Runde mit dem Ben zum Beispiel zusammen oder auch mit dem Hendrik dann vom al dente gemeinsam, wird das dann durchgeredet und wird geschaut, okay, was können wir machen, in welche Richtung geht's, was haben wir für Möglichkeiten in den Küchen, das ist ja einmal ganz wichtig. Wo stehen die Küchen? Wie kriegst du das perfekte Produkt raus und was für Geräte dafür brauchst du? Also in Zeiten von Kombidämpfern, die dir den Saibling so perfekt hinzimmern können, dass du ihn eigentlich am besten nicht auf den Grill legst, muss man da jetzt schauen, was für Möglichkeiten hat man. Und mein Anteil an den Speisen ist der, dass ich drüber fliege. Ja. Ich bin aber nicht mehr drin zum sagen, ich lege jetzt einzelne Wochen kartentechnische Punkte fest. Ich möchte jetzt einen Hirschrücken haben oder so. Wenn ich den persönlich haben möchte, dann darf ich sagen, aber das ist nicht, da darf ich mich nicht einmischen normalerweise.
Okay. Das heißt, die große Kunst ist eigentlich, sie auszunehmen. Nicht als Ansprechperson, aber im Detail.
Verantwortung abzugeben, ja.
Ist das die große Kunst?
Für meine bislang kurze Erfahrung in dem Bereich, ja, ich glaube schon.
Also, ich meine, das ist ja, also wir haben einen Podcast-Gast vor 2 Folgen da gehabt. Ich glaube, 2 Folgen war es. Der Paul, der hat auch gesagt, war in der Küche, wer kommt aus der Küche eigentlich? Küche und Service, ist aber in der Küche gewesen, Service nicht passt, war in der Service und Küche nicht passt. Weißt du, ich glaube, der hat sich da rausgenommen und hat auch gesagt, hey, eigentlich sollst du, haben wir ja auch einen gemeinsamen Mentor kennengelernt, du sollst nicht im Betrieb direkt arbeiten, operativ, sondern am Betrieb arbeiten. Und das bringt mir gleich zu einer interessanten Frage, Entschuldigung, dass ich jetzt mal eine Zwischenfrage habe, aber es ist so, du hast in jedem Haus, hast du den Küchenchef, den Geschäftsführer, den Serviceleiter, bla bla bla, alles. Und dann musst du eigentlich so gut wirtschaften, dass dann ein Küchendirektor alles, dann kannst du aber alle Häuser drüber schaut. Das ist ja, ist das so aus meinem Verständnis, dass der dann den Einkauf so gut leitet, weil ihr habt ja dann einen gemeinschaftlichen Einkauf für alle Betriebe, seid ja eine Firma, kriegst bessere Konditionen und erarbeitet man sich so einen zusätzlichen Mitarbeiter aus.
Also das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass wir alle Produkte, jetzt wenn wir im bayerischen Bereich bleiben, da ist jetzt das italienische Lokal eigentlich ein bisschen außen vor noch, weil Spaghetti Bolognese kann ich auch jederzeit jetzt zum Beispiel produzieren. Aber was ich sagen möchte, im bayerischen Bereich haben wir quasi, produzieren wir uns alles selber. Das heißt, wir kaufen keine Convenience-Produkte dazu, sondern wir machen unsere hauseigenen Spätzle, wir machen unsere hauseigenen Soßen, hauseigene Knödel und so weiter und haben somit quasi die Struktur dahinter, sagen zum Kühner, der Küchendirektor ist gleichzeitig auch der Produktionsleiter und der kümmert sich darum, dass die Abläufe funktionieren, dass die Küchen die richtige Struktur haben, dass die Qualität der Speisen so auf den Teller kommt, wie wir uns die vorstellen und dass wir einfach versuchen, und das ist so eins der wichtigsten Sachen, so viele Fehlerquellen wie möglich zu vermeiden oder auch einfach zu streichen. Also, dass wir einfach die Fehler ausmerzen können und daran arbeitet jetzt zum Beispiel der Ben eigentlich jeden Tag. Und deswegen haben wir einen, der quasi jetzt so theoretisch nur mal eine Position drüber steht, aber gleichzeitig auch die Basis schafft, um die Qualität in den Häusern zu haben.
Okay, weil das hat er, den hat er keiner normalerweise eingerechnet, so eine
Person. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Diese Person hast du ja oft nicht. Ab wann war der Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt brauchen wir einen, der den Überblick hat?
Ab 2.
Ah, schon. Okay.
Und das Thema war, und wir haben ja mit dem Hafenwirt Anfang März gestartet und dann am 20. März mit der Feldwies. Und dann haben wir parallel dazu angefangen zu sagen, okay, wir bauen uns jetzt ein Team auf, was die Basis legt, dass das funktioniert, dass wir unabhängig werden von jetzt zum Beispiel einem Küchenchef, der sich unbedingt einbaut, er muss jetzt aber dies und dies durchsetzen, weil wenn wir das nicht so machen, wie er das möchte, dann geht er oder keine Ahnung. Also was ich überhaupt nicht mag, ist, dass ich erpressbar bin und das, wenn ich ein System dahinter baue, dann habe ich das halt nicht mehr. Dann kann ich einfach sagen, ja gut, wenn du die Spätzle nicht machen magst, dann macht es mal wer anders. Aber wir haben die Spätzle sowieso da, weil wir die in unserem hausinternen System drin haben.
Aber jetzt hört es noch nicht auf. Jetzt habt ihr den Hafenwirt.
Genau.
Dann das ist das zweite Lokal.
Feldwies.
Feldwies, ja. Wenn ich das blende, dass ich mir das merke, Aldente. Aber es hört noch nicht auf.
Nein, und dann kam auch wiederum ein Freund meines Vaters zu mir in den Hafenwirt und gibt mir einen Zeitungsausschnitt und sagt, du, schau her, da kannst du dich bewerben, das wäre doch was für euch. Und da steht dann halt Strandbad Bernau drauf. Also auch wieder im Chiemsee. Wer ein neues Strandbad baut, wo ein Kiosk dabei ist und die suchen einen Pächter auf 20 Jahre, der quasi Lust hat, die Entwicklung mitzumachen. Also der Bau wird von der Gemeinde gemacht, aber alles, was reinbaut wird, soll der Pächter machen. Und das fanden wir mega spannend, zu sagen, ja, wie geil ist das denn? Dann stellen wir dir quasi den Raum hier und du kannst dann die Küche so ausbauen, wie du die gern hättest. Weil eigentlich haben wir ja bislang immer mit dem gearbeitet, was du vorgefunden hast. Und dann stellst du nur einen Kombidämpfer da hin und nur da hin und dann hast du da noch einen Salamander oder wie. Und dann war es ja schon. Und da haben wir quasi die Küche selber planen können.
Ja, aber brauchst du für ein Strandbad, wo es Pommes und Vanilleeis gibt, brauchst du so viel?
Das ist Auslegungssache.
Ich meine, ein Salamander drin sterben in einem Strandbad ist schon Luxus.
Ich habe mir jetzt auch gedacht, aber gedacht, von was reden wir da eigentlich?
Der Paco-Jet alles drinnen.
Nein, Paco-Jet und Salamander haben diesmal nicht dabei. Aber durchaus.
Aber Thermomix.
Nein, auch nicht.
Aber überlegen wir es da. Kurz überlegen wir es, ob doch da drin steht.
Nein, aber tatsächlich ein Kombidämpfer, vielleicht sagt euch das was, das VCC iVario von Rational, also quasi wo du zwei so tiefere Platten drin hast. Und wir haben es halt so ausgelegt, dass wir quasi versucht haben, so eine hohe Schlagkraft zu schaffen wie möglich. Dass wir einfach möglichst viel möglichst schnell rausbringen.
Aber was wird denn in einem Strandbad gegessen? Ich meine, in meiner Welt gibt es da Berner Würstel.
Mhm.
Schnitzel,
mhm.
Also bei uns Pommes,
Pommes Klassiker, sowas.
Und Eis. Das klingt irgendwie für mich jetzt anders, wie wenn sie oder ein wenig ein anderes Programm vorher.
Genau. Also wir
genau.
Bei uns geht's los, wir haben einen Burger mit Pommes, Currywurst, Pommes, dann haben wir einen Salat mit Kaspresknödel, dann haben wir einen Salat mit Ziegenkäse, dann haben wir einen Wurstsalat, dann haben wir Thai-Curry, dann haben wir Süßkartoffel-Curry, dann haben wir natürliches Eis, Dann haben wir Slushies, verschiedenste Arten. Also wir haben...
Mir hat es Beef Tartar gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Im Strandbad tatsächlich. Ansonsten findest du das inzwischen überall, ja.
Ich weiß. Du bist der treue Kunde.
Aber jetzt nehmen wir uns auf die Reise von dem Strandbad mit, weil da bin ich schon ein bisschen neugierig, weil das ist ja wieder ganz ein anderes Konzept.
Voll.
Von vorn bis hinten.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Sitzplätze... Wie läuft das in so einem? Nehmen wir es mal, das ist ja ganz andere Gastronomie.
Mhm. Also Strandbad grundsätzlich, man muss so sagen, es ist quasi die Strandbad-Liegewiese ist links vom Haus und das Gebäude selber steht quasi auch an einem Fußweg und hat auch Zugang für den Medical Park. Dahinter sitzt quasi ein Reha-Zentrum oder ja, wo dann 500 Leute drin sind, die auch alle Besuch kriegen. Also du hast einen sehr hohen Traffic in dem Bereich. Sehr viele Fußgänger, Kaffee-Kuchen-Geschäft, also Kuchen haben wir auch übrigens, also 3 oder 4 verschiedene Produkte. Und du hast da ein Kiosk im Außenbereich, den wir aber versuchen zu führen, von der Karte her fast schon wie ein Lokal, mit Selbstbedienung. Und Sitzplätze haben wir 180.
Ja. Bist du, Mobit. Aber das heißt, weil du sagst, Teighöris und so weiter, das ist schon ein bisschen abseits von dem klassischen Botbuffet, wie ich es benenne. Ja. Das heißt, ihr versucht da doch ein bisschen was Restaurantmäßiges mit reinzubringen.
Also, wir versuchen eine sehr hohe Qualität und eine sehr breite Auswahl für den Gast darzustellen. Ja.
Was wird, aber es interessiert mich trotzdem, was sind die Top 3 Speisen?
Pommes?
Ja, siehst
du. Currywurst-Pommes und dann kommt normalerweise der Salat Kaspresknödel. Mhm.
Salat mit Kaspresknödel, wie geil ist denn das, oder?
Das sind die Frauen. Nein,
taugt mir voll.
Kennst du das nicht?
Nein, ich meine, ich mache ja selber Kaspresknödel. Ich bin ja der Kaspresknödel-King, würde ich sogar sagen.
Das haben wir noch nicht kosten können. Jetzt wissen wir nicht, ob das wirklich stimmt oder nicht.
Alter, das sind die besten überhaupt.
Nein, aber Kaspresknödel-Salat.
Ich liebe es. Und ich meine, von der Kalkulation ist das natürlich anders, weil du ja Selbstbedienung hast und auch der Service funktioniert ein wenig anders. Mhm. Dort hast du aber keine
Roboter? Mitzis.
Nein, weil das ging nicht.
War geil.
Du wirst nur ein Abraum, der was abraumt, genau. Oder? Ja, also,
die Abraumer. Die Gäste haben tatsächlich zu 95% machen die auch Selbstbedienung im Sinne von, sie nehmen es auch wieder mit. Mhm. Und dann haben sie auch die Möglichkeit, das abzustellen und von da aus räumen sie wieder zurück, waschen es durch. Genau. Und geben es halt, wir haben ein Ausgabefenster, also wir haben ein Bestellfenster, ein Ausgabefenster Getränke und ein Ausgabefenster für Speisen, arbeiten aktuell nur mit so Pagern, dass der Gast sich quasi hinsitzen kann, Getränke kriegt er gleich, kann sich hinsitzen und wenn es fertig ist, dann vibriert das Teil und dann, ja.
Das ist eine smarte Lösung.
Ja. Jetzt haben wir ein ganz wichtiges Thema. Hat es jetzt mit dem Bau, gibt es da jetzt nur was oder?
Ich glaube, eins fällt noch, gell?
Fällt nur eins, oder was?
Eins weg.
Oh, ja.
Ja, also wir haben nur einen anderen Kiosk. Okay. Wiederum ein Übersee. Und dann haben wir es gastronomisch abdeckt, ja.
Ah, gastronomisch, da kommt aber nur was, oder?
Ja, also. wir machen, also seit letztem Jahr haben wir den Bootsverleih, haben wir einen Bootsverleih noch dabei und jetzt seit heuer haben wir ein Smart Hotel mit 30 Zimmern gebaut, ja.
Weil ja eh fad ist, gell?
Sollen wir meinen vierten Teil machen jetzt beim Podcast? Dass wir vielleicht kommen nur ein paar Sachen, wo wir drüber reden können. Nein, aber sehr Wahnsinn. Also, du musst erst einmal unter Ketten kriegen, weil so Multiunternehmer fasziniert mich, aber wie der Doc hat, eh wieder angesagt hat, hat nach 24 Stunden andere kommen mit dem schon nicht schmeißen und ich hab's dann, jetzt da mittlerweile 5 Betriebe und zwar nicht nur Gastronomie, sondern auch Hotellerie und ein Bootsverleiher. Mhm.
Kapum. Und du kommst zum Schlafen auch?
Ja.
Du schaust dich jetzt immer entspannt aus.
Ich wollte gerade sagen,
vielleicht macht das deine jugendlichen 36.
Ja, ist Wahnsinn, oder?
Oder 35.
35, bitte,
Entschuldigung.
Ja.
Verzeih mir.
Ja, aber wie kommt man dann nur drauf, dass man sagt, jetzt mache ich nur ein Hotel auf mit 30 Zimmern? Ich meine, das ist schon nochmal ein Schritt, weil das für mich, meiner Meinung nach ist das fast eigentlich der größte. Weil du wirst vom Gastronomen zum Hotelier, das sind schon nochmal 2 Paar Schuhe, oder?
Ja, Finanzierung ist sicher auch
einiges mehr. Das sind ja jetzt 7 andere Sachen auf einmal. Ich meine, was hat euch bewegt, dass man sagt, es langt nicht, wir wollen,
also die,
wir wollen die Weltherrschaft am Chiemsee.
Genau. Naja, also die zwei letzten sind eine Kombination. Also sowohl der Bootsverleih als auch das Hotel bedingen sich in einer gewissen Art und Weise. Und das Hotel zu der Geschichte dazu, es ist so, wir haben schwerpunktlastig in der Hochzeitsbranche unterwegs. Also wir machen im Hafenwirt über 40 Hochzeiten im Jahr und viele davon halt nicht aus der Region oder mit vielen Gästen, die nicht aus der Region sind. Und der Chiemsee ist von der Touristik her so oder auch von der Hotellerie her so, dass die meisten Übernachtungsbetriebe sagen, unter 3 Nächte braucht ihr nicht kommen. Also kriegen wir teilweise die Zimmer nicht her. Und das ist natürlich ein Riesenthema für unsere Gäste, weil die sagen ja, super, jetzt haben wir da 60 Leute eingeladen und 10 finden kein Zimmer. Was machen wir denn? Und dann haben wir es erst damals auch noch während Corona im Hafenwirt oben, wo früher so Mitarbeiterzimmer waren, haben wir mal 3 Hotelzimmer eingebaut. Ey, geil, weil da hast du das Frühstück, kannst du unten noch bieten, dann können die unten essen und am Wochenende haben wir halt schon mal 3 Zimmer für das Brautpaar und für sonstige Gäste nur von den Hochzeiten. Und haben dann ganz schnell gemerkt, dass diese Einnacht Möglichkeit so gut angenommen wird über das ganze Jahr, dass wir da mit den 3 Zimmern über 90% Auslastung fahren. Okay, es sind ja 3 Zimmer, gell? Wurscht, aber trotzdem ist die Auslastung schon gut und vor allem mit diesen Kurzübernachtungen. Und dann haben wir gesagt, dann würden wir eigentlich gern sowas Ähnliches an die Feldwiese bauen und haben dann da eben nachgefragt, ob das geht. Also 8 Zimmer waren damals der Plan und dann hat es geheißen, nein, das geht nicht. Und dann ist der Thomas ins Spiel gekommen, der ist jetzt in dem Bereich ein Geschäftspartner von meinem Bruder und mir. Der ist quasi beim Extra-Kiosk, beim Bootsverleih und beim Hotel mit dabei, weil das alles eine Firma von uns ist. Und der hat damals, der ist Immobilienmakler im Hauptberuf und der hatte diesen Bauernhof direkt an der Autobahn zum Vermarkteln und hat den aber nicht verkauft gekriegt, weil den wollte ja keiner kaufen. Und dann haben wir auf die Idee gekommen, gut, dann kaufen wir den. Und dann bauen wir da ein Hotel drauf. Und so ist es dann losgegangen. Und dann war damals, weil der Dominik, ein guter Freund von uns, war dann der Architekt, der hat es dann gemacht, hat es dann alles von architektonischen Seiten umgesetzt. Und dann so ist dann die Idee entstanden. Dann haben wir das erste Mal im Gemeinderat abgelehnt worden, das zweite Mal abgelehnt worden und beim dritten Mal waren wir durch und dann war die Baugenehmigung quasi da und dann haben wir angefangen zum Bauen.
Also ihr seht ein Problem und versucht es intern zu lösen mit Aufsicht auf Profit.
Genau.
Aber Geil. Das bedeutet, ihr habt einen Bauernhof gekauft
ja. Und
habt einen Bauernhof zu einem Boutique-Hotel umgebaut?
Nein, kein Boutique-Hotel, also den Bauernhof komplett weggerissen.
Ah, weggerissen.
Komplett okay. Dem Erdboden gleich gemacht und dann ein komplett neues Hotel draufgebaut, eben mit 30 Zimmern, alle gleich, 2 Behinderten- bzw. sogar rollstuhlgerechte Zimmer drin. Es haben nur 2 Stockwerke, aber mit Aufzug und alles Doppelzimmer.
Und so ein Schlüsselhotel, oder? Oder mit Rezeption?
Läuft alles inzwischen übers Handy, ohne Rezeption.
Ja, okay.
Wir haben quasi 2 Mitarbeiter, also einer. Der Marvin, der kümmert sich nur eigentlich ums Hotel. Der organisiert die ganzen Gäste an- und abreisen. Da ist inzwischen die Hanna noch mit dabei. Die ist so teilweise im Hotel mit dabei, teilweise bei den Veranstaltungen von den Hochzeiten mit dabei. Die spielt so auf den 2 Gitarren umeinander. Und der Marvin macht halt nur das Hotel. Und hat dann nur jetzt inzwischen 3 bis 4 Mitarbeiter in der Reinigung. Und der Gast selber hat die Guest Journey quasi alles online. Also du buchst jetzt bei uns, sei es über die Website von uns, sei es über Booking, dann kriegst du die Bestätigung von unserem Haus. Dann wird dir schon gesagt, das ist ein Self-Check-In, es gibt keine Rezeption, es gibt niemanden vor Ort. Du kannst dich natürlich an der Telefonnummer melden, wenn irgendwas ist, aber ansonsten läuft das alles online. Und so läuft es dann aber und ja.
Eine Frage, die sicher viele Leute interessiert ist, wie funktioniert das mit Booking?
Mein Booking ist der absolute Platzhirsch und Booking nimmt sich 18% von deine Übernachtungseinnahmen und vermarktet dich dafür ziemlich stabil. Also meine Bachelorarbeit ist genau um das Thema damals gegangen übrigens. Die Macht der Online-Portale auf die Hotellerie und damals war die habe ich ein Münchner Hotel als Beispiel gehabt, die waren bei 8-12% bei Booking, aber damals war das nur alles ein bisschen mehr aufteilt, da hat es noch hotels.de gegeben und so eine Geschichte und inzwischen ist ja Booking das Nonplus, also die werden ja 90% Marktanteil haben im Online-Bereich, dann gibt es nur, was gibt es da nur, HRS und die...
Ja, Airbnb, aber die haben ja gerade ein paar andere Probleme,
genau,
weil die Städte alle eigentlich in Wahrheit aussehen haben, aber sogar kollektiv mittlerweile. auch in Wien ganz extrem.
Ja, weil sie so viele andere aufregen für das Ganze.
Ja, weil die ganzen Privatwohnungen alle halt nur mehr gekauft werden für Vermietung. Das ist halt einfach. Bei Booking, da habe ich eine schöne Geschichte. Da muss ich jetzt tatsächlich kurz was erzählen.
Unsere Reise,
so ein Ausflug jetzt. Ja, okay. Oh, das war sehr schräg. Da muss ich kurz eine Minute einhacken. Ich hab im Jänner schon gebucht für die Reise jetzt im Juli. Dann ist bei der Buchung schon mal was schiefgegangen. Die haben einen falschen Zeitraum bucht. Ich weiß aber, dass ich den richtigen bucht habe, habe aber dann bei der Bestätigung nicht mehr geschaut. Habe ich schon mal sinnlos gezahlt, weil die haben geglaubt, wir kommen im Februar. Das ist nicht lustig, da kriegst du nämlich gar kein Geld mehr. 100% weg. Das war das Problem Nummer A. Dann habe ich dieselbe Bude bucht dann für den Juli. Die haben wir im April dann storniert. Aber einfach so. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil das ist bei mir im Spam wahrscheinlich gelandet. Dann haben wir ungefähr einen Monat, bevor wir dann gefahren sind, habe ich dann was anderes bucht. Ganz was anderes. Aber alles nicht unbedingt billig. Und die haben dann mal genau einen Tag vor der Reise storniert.
Aber alles über Booking gebucht?
Alles über Booking.
Okay.
Einen Tag vorher. Was ich heute rausgefunden habe, und das hat mich richtig geärgert, die haben mir für die Stornierung jetzt, glaube ich, 300 Euro verrechnet.
Was?
Mhm. Ich weiß noch gar nicht, für was. Also ich verstehe, also ich sehe jetzt überhaupt noch nicht, weil da steht drinnen, rechnen 298 Euro. Für das, dass die storniert haben, das hat mich mal richtig geärgert.
Du hast nicht mehr was erfahren hast.
Ja, und dann habe ich einen Tag vorher dringend eine Wohnung braucht für 6 Leute in London. Ich kann auch sagen, es war die Pride in London. Es war vor mir eins Wochenende. Metallica gespielt. Ich weiß nicht, was es war an dem Wochenende. Und ich kann auch sagen, es war nicht lustig. Ich meine, wir haben dann noch was gefunden, hat ein Schweinegeld gekostet. War dann tatsächlich eine geile Bude, aber einen Tag vorher stornieren. Mhm. Von der Location. Also dann haben sie eingeschrieben, wegen Überbuchung storniert.
Wenn du schon 3 Monate das Ganze bucht hast und ja, Bestätigung gedacht, schon hast, wie sollte es dann gehen mit Überbuchung? Wir haben dann gesagt, das Einzige, da ist einer mit einer Hatze gekommen, hat gesagt, hey, ich zahle da 500 Euro mehr.
Ja, das hat mich richtig geärgert. Das hat mich wirklich richtig geärgert.
Du hast ja mit Booking selber telefoniert.
Und ich habe alles vorher gezahlt immer. Also ich habe wirklich gleich alles immer gezahlt, damit nichts sein kann. Ja, das ist kompletter Blödsinn. Aber also das, und Booking war aber jetzt muss man schon eins positiv sagen, dann angerufen dort, weil einen Tag vorher, gell, wenn man denkt, da haben wir gedacht, jetzt reißt man die Hutschnur, weil für 6 Leute. Und dann habe ich, nachdem ich eine halbe Stunde mit einer KI telefoniert habe, Gott sei Dank dann einen Menschen dran gehabt und die hat sich für mich 2 Stunden Zeit genommen am Telefon, dass wir was finden. Also jetzt muss man wieder sagen, der Service hat dann doch voll gepasst. Also, und wir haben auch wirklich was gefunden.
Also ich tippe, wenn ich tippen darf auf dem Bereich, dann wenn es so ein extrem angefragtes Wochenende ist, dann gingen die Hoteliers her und sagen, wisst ihr was, wir kriegen die Zimmer auch direkt verkauft. Die 18%, was uns Booking da anbietet, die schicken wir uns, stornieren das und da kann Booking ja gar nichts machen, weil das Hotel storniert und Booking fliegt quasi, Booking gibt es dir weiter. Und du sagst, Booking hat storniert, aber in meinen Augen glaube ich, das Hotel hat storniert. Spart sie die 18%, genau. Verkauft es direkt und sagt, ja gut, dann schaut sie, wo es bleibt. Aber
sind 18% immer oder gibt es da auch Unterschiede?
Unterschiede.
Weil ich habe mir gehört, dass es bis zu 28% aufgeht.
Je nach Abhängigkeit der Betriebe, desto abhängiger du wärst von Booking, desto schärfer werden sie.
Also desto mehr du über Booking gebucht wirst, desto mehr druckst du.
Genau.
Das ist eigentlich auch ein geiles Konzept, oder?
Normalerweise sagt man,
ja, umgekehrt.
Wenn du mehr über Booking machst, dann
mehr Volumen, nicht. Weniger Prozente, aber das ist genau umgekehrt. Ist
ja, wenn der Booking 60% von deiner Auslastung bringt, dann wissen die, ohne Booking machst du gar nichts. Genau.
Aber wie gesagt, also die Plattform an sich hat da nichts dafür können, aber ich habe mir dann gedacht, hast die Draht durch. Die kosten meinen letzten Nerv. Und das stimmt, das Wochenende wahrscheinlich haben alle gesagt, scheiß drauf, wir wollen einfach irgendwo hin. Kohle sowieso irgendwie, ich will nicht sagen wurscht, aber relativ wurscht.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich wohin fahre, ein Hotelbuch, und das ist irgendwo ein privat geführtes Hotel, bei Ibis mache ich es nicht natürlich, gut, da buche ich auf der Plattform, aber sonst gehe ich auf Booking rein, aber wenn ich jetzt irgendein Winterskigebiet fahre und ich habe ein Familienhotel, da rufe ich da an, sage ich, was verlangt ihr? Sagen sie, hast du 96 Euro, sage ich, ein Booking gibt es für 88, dann reserviere ich nicht bei euch, sonst nein, 88 passt, dann reserviere ich bei einer, zahle ich bei einer, ich sehe, haben wir Freude damit, weil da sparen sie die 18 oder 20 Euro. Und
aber ich hab dort nicht anrufen können, das war nein, ja.
Nein, natürlich,
das ist dort einfach nicht gegangen. Also ich,
die wollen ja anonym bleiben, wenn da jeder mal anruft, das interessiert ja da keinen wahrscheinlich.
Aber also, ich hab bis jetzt noch nie Probleme gehabt mit Booking, noch nie, und ich buche mir alles selber. Aber du mir gedacht, Aber ich habe auch versucht, HS, habe ich gar nichts gefunden. Das ist einfach, die sind gelungen. Also die haben einfach, und Airbnb ist irgendwie schwieriger geworden. Also echt ein bisschen komplett, weil du musst anfragen, dann musst du eine Geschichte schreiben. Und dann haben wir dann gedacht,
Geschichte?
Ja, sicher. Du musst eine Anfrage schreiben, warum du dort wohnen willst. Ich meine, da denke ich mir, Entschuldigung, ich will dorthin und ich will zahlen und lass mich auch gelernt. Ich meine, Entschuldigung, sorry, aber steht eh alles drin, was ich darf und was ich nicht. Also, oder? Ich meine, Entschuldigung, das, ja. Ich verstehe den Sinn.
Nicht rauchen in den Zimmer.
Hat ja. Extrem gut funktioniert.
Hat extrem gut funktioniert. Hey, heute darf ich nicht mehr rauchen, weil wir sind der letzte Mal da nicht, dass du rauchst. Weißt, hey, wir hatten schon wieder gekauft, hey, auf bei der anderen Seite aus dem Fenster rausgekauft. Da haben wir wieder so Strategen dabei gehabt.
Aber jetzt habe ich nur eine wichtige Frage und jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir einen kleinen flotten Dreier mit dir, weil es gibt, und ich meine, du als ich nenne es jetzt einmal Multigastronom, das kann man glaube ich irgendwie fast so sagen, oder Multi-Hotelier und Gastronom, was sind aus deiner Sicht die drei größten Herausforderungen des Jetzt? Sagen wir mal, Corona ist vorbei, können wir ja glaube ich mal so sagen. Und da würde ich jetzt einmal sagen, Jingle ab.
Der flotte Dreier.
Was sagst du, was sind deine Top 3 Themen, die du jetzt aktuell siehst?
Also jetzt bezogen zum Beispiel auf Deutschland ist die Lohnnebenkosten. Das sind für mich momentan so ein richtiger Triggerpunkt, wo ich mich auch über die Politik teilweise mit nur einem Unverständnis äußern kann, weil am Ende vom Tag ist es ja so, dass jeden interessiert ja, was netto überbleibt. Und wenn das irgendwie eine Art und Weise andauern mit irgendwelchen Dauerprozent und für die Arbeitgeber haben die ja dann immer die doppelten Prozent, weil du hast einen Arbeitgeberanteil ja auch noch, dann ist das sowas, was einfach schwierig ist. Weil auch da in der Gastronomie ja viele Mitarbeiter aus Polen oder auch aus Ungarn da sind und die haben einfach die Mentalität, dass die interessiert, was auf dem Konto hängen bleibt und nicht, was jetzt in die Rentenversicherung, die sie eh in Deutschland nicht in Anspruch nehmen werden, was da eingezahlt wird.
Die haben ja das circa Brutto gehört.
Ja, genau. Aber es wird immer im Brutto geredet.
Genau.
Und das ist ja komplett für den Hugo, weil ja. Hat ja keiner was davon.
Ja.
Ja, das ist in Österreich in Wahrheit
genau. Und das sieht ja keiner genau dann durch, was im Endeffekt der Arbeitgeber dann wirklich zahlt. Das sind nicht nur die Doppelten, also es ist ja nicht nur der Doppelte, der Arbeitgeberanteil ist ja dann, kommt auch noch dazu, dann musst du andere Faktoren einrechnen, wie Krankenstand und. Das kommt alles dazu.
Habt ihr in Deutschland 13. und 14. Gehalt?
Nein.
Gar nicht.
Ich glaube freiwillig 13, oder?
Weihnachtsgeld kannst du zahlen. Das geht. Aber grundsätzlich hast du 12 Gehälter.
Und das macht man, also 12 ist der Usus.
12 ist der Usus.
Okay, das heißt, kann man dann auch sagen, dass das Grundgehalt jedes Monat dann doch höher ist wie bei uns, weil 13. und 14. einfach nicht da ist? Ich weiß, der Vergleich ist jetzt schwierig, weil man keine Zahlen am Tisch haben, aber
ich kenne tatsächlich die Zahlen aus Österreich nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass bei uns in Deutschland jetzt ja schon die ganze Zeit, die letzten Jahre, immer der Mindestlohn steigt. Und es ist ja total fair, wenn jeder mehr hat, nur man muss sich einfach überlegen, wo wir da schon aussitzen. Also wenn wir in Deutschland jetzt dann einen 15 Euro Mindestlohn haben, dann ist es Standard brutto für Arbeit, die jetzt einfach eine Minimalanforderung ja eigentlich darstellen sollte, bist dann schon gleich bei 2,5 brutto, 2,4 brutto.
Also Lohnnebenkosten ist auch ein Riesenthema, aber ich glaube, das Thema haben wir ganz genauso.
Genau.
Ja. Also 1:1.
Ich weiß nicht, kannst du das so unterstreichen, weil wir in eingangs vorher schon geredet haben, dass du jetzt bei zwischen 45% und 47% schon bei Personalkosten bist? Oder wo seid ihr, wenn du darüber reden müsst, mein Basic-Kanal?
Ja, also wir haben, das kommt ganz unterschiedlich auf die Betriebsstruktur an. Wir schaffen es jetzt zum Beispiel bei einem italienischen Konzept mit Pizzeria, wo du quasi dann zwei Küchen fährst, das ist immer ganz spannender zum sehen, da bist du dann bei die 47% und so schaffen wir schon auch teilweise nur an die 40%.
Okay, ist aber gut, heutzutage. Ja. Ist wirklich gut.
Weil wir da aber auch klar schauen müssen, dass du sagst, du hast deinen Grundstock, den du das ganze Jahr hast und dann brauchst du eben diese Saisonkräfte, die dich dann punktuell in der Saison unterstützen, deswegen auch diese vielen Sitzplätze zum sagen, du kannst dann nicht sagen, ja jetzt, heute machen wir mal nur 90% voll oder heute machen wir mal nur Halbgas, weil du musst diese 100 oder 80 Sonnentage, wo Vollgas geht, da musst du Vollgas da sein und dann setzen wir da halt den Hebel zum sagen, dafür haben wir halt im Winter diese 60-65% Personalkosten oder 70 dagegen gestellt.
Okay, also Lohnnebenkosten ist ein Thema. Was ist nur ein Thema, was du sagst, das zwickt gerade am meisten?
Energie. Also wenn ich mir meine Raumkostenentwicklungen anschaue, also Raumkosten haben ja die Mieten, haben Heizung, haben Strom, Wasser, Abwasser, wie auch immer, das ist extrem. Und es entwickelt sich jetzt zwar teilweise, wird es wieder besser, aber das war die letzten Jahre schon also wirklich krass. Also ich konnte gerne mal eine Zahl sagen, also für den Hafenwirt haben wir eine Nebenkostenabrechnung, Zuzahlung, die war ja jetzt so immer so bei, danach halt so bei 10.000 Euro. Und jetzt haben wir vor 2 Jahren haben wir 34.000 Euro nachgezahlt. Das muss man sich mal überlegen. Gell? Also das sind einfach Summen, die werden dir
das sind 2.000 Euro im Monat, was zusätzlich
kosten hast. Top. Zu dem, top. Was du schon zahlst. Weil einfach alles teurer wird.
Ja, Nebenkosten und Raummieten, ja, das läuft einfach mit so hart.
Aber weißt,
und Energiekosten sind natürlich brutal.
Ja, und viele Leute ist das nicht bewusst. Viele Leute ist das gar nicht bewusst, was du in einem Betrieb jetzt wirklich aufrechnest. Und wir haben mal einen Podcast gemacht vor weiß nicht, einigen Folgen, wo wir sich die Entwicklung angeschaut haben von der Teuerung von 23 bis Ende 25. Und da sind wir bei 48%.
Ist so.
Ja,
ist
was meine Gastronomie jetzt aufgestiegen sind, ist für einen Gast, ist das ein Wahnsinn. Wie soll der das im Kopf noch zusammenkommen? Warum sind wir jetzt so teuer geworden? Aber wenn du sagst, du hast im Jahr einmal Nachzahlung pro Monat 2.000 für einen Betrieb aufgerechnet, bei 2.000, weißt du, wie viel Umsatz machen musst, dass du das wieder herinnerst.
Richtig.
Es bleibt ja nicht nur bei den 2.000. Du musst ja mindestens einmal, sag ich mal, 10, 7, 8 umsetzen, dass du mal die 2, was gut arbeitest, dass du die 2.000 bleiben.
Genau, man kann ja so rechnen. Also die Marge von einem Gastronomiebetrieb liegt ja irgendwo zwischen 0 und 20 maximal. Und eigentlich bewegen sich wahrscheinlich die, wo gut arbeiten, schon zwischen 8 und 12. Dann bist du schon gut drin in deinem Nettoumsatz, der gegengestellt hast. Aber das ist deine Marge. Und wenn du jetzt so sagst, da 2.000 Euro oder einfach Nebenkostensteigerung von 3, 4, 5%, dann ist das einfach viel Geld. Und das ist ja das Witzige, in Deutschland haben wir jetzt ja die Steuersenkung gekriegt, Mehrwertsteuersenkung. Das ist
19 auf 7% auf Speisen, gell?
Bei den Speisen. Bei den Speisen to go oder auch im Verzehr im Lokal. Und die Getränke haben bei 19%. Dann kam der große Aufschrei der Medienwelt in Deutschland, warum denn die Schnitzelpreise deswegen nicht sinken.
Ja.
Weil das Thema einfach nicht transparent diskutiert wird, weil keiner sieht die ganzen im Hintergrund stehenden Kosten. Alle meinen, okay, jetzt haben es 12% weniger Kosten.
Da muss Schnitzel um 12% billiger werden.
Jetzt müssen das Schnitzel 12%, ja, genau. Aber Fakt ist, war ja so, bis zu diesem Jahr, also wenn ich mich letztes Jahr mit den Kollegen unterhalten habe, haben die meisten gesagt, also wenn es so weitergeht, dann macht es einfach keinen Sinn und auch keinen Spaß mehr. Und jetzt durch diese Senkung hat man wieder Luft, ein bisschen Luft zum Atmen. Man muss ja in die Betriebe ja was investieren, wenn was kaputt geht. Die Küchengeräte, das kostet alles ein Schweinegeld heutzutage. Da kannst du nicht sagen, du, ja, jetzt habe ich meine 3% gefahren, jetzt schaue ich, dass ich irgendwie drüber komme. Da macht es einfach auch keinen Sinn.
Aber siehst du diesen Punkt? Man sagt ja immer, wenn die Personalkosten teurer sind, muss man halt im Einkauf sparen. Mhm. Siehst du das so?
Nein.
Okay.
Schauen wir uns eure Veranstaltung an. Eine Weltklasse-Veranstaltung zur 100. Folge, wo Top-Produzenten da sind. Du produzierst super Schaumweine. Ich kann doch jetzt nicht hergehen und sagen, da spare ich jetzt. Und dann hole ich mir irgendeinen Blimpe, den ich da hinstelle und den ich den Gast verkaufe und der am nächsten Tag einen Schädel auf und fragt sie, wo es herkommt. Ja, woher soll es denn kommen? Weil einfach ein minderwertiges Produkt in deiner Flasche ist. Also in der nicht in deiner, aber in der Flasche ist, die der dann konsumiert, weil der Gastronom sagt, ich spare. Das bringt es nicht. Man kann aber auch nicht die Preise unendlich schrauben. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt nur noch Top-Schweineprodukte oder nur noch Top-Rinder und nur noch das Beste, dann wird der Kunde auf Dauer auch sagen, das geht nicht. Es geht nicht immer nur das Wiener Schnitzel, es muss einmal ein Schnitzel Wiener Art gehen.
Ah, okay, also nicht Kalb, sondern ja.
Wettex.
Ah ja, da haben wir eine geile Geschichte gehört. Hat uns der Daniel erzählt.
Ein panierten Gullifetzen.
Ein panierten Gullifetzen. Hat einfach einen Gullifetzen herpaniert. Und hat geschrien, was der Personal ist. Ja,
warum mit der Andi hat er gefragt, warum Gullifetzen? Was der so ist. Ja. Ja, Gullifetzen, der hat die Farbe schon von einem Fleisch. Wenn man jetzt einen neuen Wettex in Gelb nehmen würdest, würde der gleich aufhören. Weißt du? Wie Teufel.
Ja, und was du sagst, gibt's nur einen Punkt, der da einfach unter die Nägel brennt, was du sagst, das kann so jetzt gerade, da müssen wir was tun?
Personalzuzug. Und zwar im Sinne dessen, dass ich einfach der Überzeugung bin, dass wir die Möglichkeiten aufmachen müssen. Ich weiß auch wieder nicht, wie es in Österreich ist, aber zum Beispiel in Deutschland ist es so, wir können alle, die in der Europäischen Union sind, können wir leicht nach Deutschland bringen zum Arbeiten. Zum Beispiel aber jetzt Bosnien-Herzegowina, ist nicht europäisch, hast du keine Möglichkeit, die nach Deutschland zu bringen, obwohl ich viele kennen würde, die da herum gerne arbeiten würden. Liegt einfach daran, dass wenn du Kroaten im Team hast, dann haben die mit Bosnien nicht ganz weit auseinander. Also die kennen meistens sie auch und die kriegen sie aber dann nicht rüber. Mhm. Und das ist halt so eine Sache. Und jetzt gibt es ja eh schon die Vereinfachung zum Beispiel für Vietnam, dass die, wenn die Ausbildung machen, zu uns kommen können. Aber ich finde, da muss man speziell auch in der Gastronomie und der Hotellerie muss man da offener werden. Und muss man mehr Möglichkeiten haben, da Leute zu generieren aus der Welt, so wie es halt.
Wäre es vielleicht der Ansatz, so wie es Australien macht, dass wenn ein Arbeitgeber sagt, ich brauche diese Person oder diese Kraft und der schreibt einem sozusagen ein Zeugnis unter Anführungszeichen und auch eine Bestätigung, dass der im Steuersystem ja voll einzahlt dann, das darf man ja auch nicht vergessen, gell? Dass man sagt, okay, der Betrieb könnte das entscheiden.
Ich glaube, das australische System bedingt sich ja sogar so, dass wenn du nicht mehr da arbeitest, dann bist du ja sofort wieder ausreisepflichtig.
Ganz genau.
Und genau dieses System finde ich super. Ist auch ein schwer diskutiertes Thema, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, glaube ich, weil Zuzug ohne Arbeit macht einfach maximal gar keinen Sinn, sondern die Leute müssen in Arbeit gebracht werden. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele, ich finde diese Diskussion ja oft hart überladen, aber gibt ja viele, die arbeiten wollen. Oder teilweise einfach auch nicht können, weil sie nicht arbeiten dürfen, weil es vom deutschen Staat zum Beispiel gesperrt sind für 3 Monate, wo keiner weiß, warum.
Ist bei uns auch. Ist leider ja, genauso.
Und da gibt es solche krasse Geschichten.
Ja, und das schaut, dass die Betriebe da zu wenig, wie soll man das sagen, Macht kriegen, zum sagen, wenn derjenige da sozusagen gebraucht wird und auch Arbeit und seinen Beitrag leistet, das darf man ja nie vergessen. Dass damit automatisch eine Arbeitsgenehmigung kriegt. Und das wäre ein ziemlich cooles Konzept.
Ja, es gibt ja Länder und Inseln, die sagen halt, es gibt 10 Pizzaköche und dann sind halt die 10 Pizzaköche, die keine reinkommen und dann, wenn du kein Pizzakoch bist und einfach nur da leben bist, geht's nicht, weißt du? Na gut, nein. Das sind halt kleinheitliche Bedingungen von Inseln.
Aber wir haben zum Beispiel 5 vietnamesische Auszubildende aktuell im Hafenwirt. 5 und 1 Deutscher. Und der Deutsche ist ein Glücksgriff. Und die Vietnamesen haben genauso einen Glücksgriff, weil die integrieren sich, die haben eine ganz andere Kultur, die haben sehr zurückhaltend, die haben ruhig, die sprechen die Sprache relativ schnell, relativ gut, die gingen zur Schule, die machen die Ausbildung bei uns, das funktioniert. Dann haben wir in der Feldwies haben wir jetzt Auszubildende aus Afrika mit dabei, die war davor Au-pair. Ich habe, um sowas kümmere ich mich dann immer persönlich, ich habe glaube ich 3 Monate lang mit diesen Behörden, die hat davor Au-pair in Leverkusen gemacht, 3 Monate lang mit diesen Behörden darum da und geschaut, dass die jetzt ja diesen Status erhält, weil wenn die Au-pair ausläuft, dann ist sie ausreisepflichtig, dann muss zurück nach Tansania und wenn wir schaffen, sie rüberzubringen in die Ausbildung, kann sie da bleiben. Sie hat da bleiben können, sie macht bei uns Ausbildung, sie macht einen super Job, sie ist super dankbar, dass sie da sein darf. Das ist doch super so.
Aber da soll den Unternehmer kein Stein entwickelt werden.
Ja, aber der Weg ist weit. Und der Weg, wenn ich jetzt
halt
im normalen Alltag drin bist und du kümmerst dich um das, dann verstehe ich jeden, der sagt,
spinnt's ja.
Ich hätte es gern, aber ich habe die Zeit nicht, dass ich mich darum kümmere. Und klar, in der Wintersaison bei uns geht's halt, weil da ist halt einfach ruhig, da kannst du dich um sowas dann auch kümmern oder kannst auch schauen.
Und aber in der Hauptsaison muss pfeifen.
Oder? Genau.
Also zusammengefasst kann man sagen, der Staat müsste einen da ein bisschen mehr unterstützen, dass man Arbeitskräfte kommt, auch vereinfach. Aus Drittländern. Ja, Entschuldigung, dass man das so einfach sagt.
Na, und die was wollen, vor allem wenn man sieht, die wollen
gibt's
wirklich.
Gibt es genug.
Sicher? Nein, 100. 1000% gibt es dafür auf der ganzen Welt mehr als genug.
Vor allem, Gastro ist das eine. Pflege wird noch viel spannender. Weil was da offene Stellen sind, da wären wir noch richtig. Ich glaube, wir können uns selber irgendwann einmal die Bettpfanne rausschieben. Entschuldigung, dass ich dieses Beispiel bringe, aber
ich liebe Windeln in diesem Zusammenhang.
Ja, geile Geschichte. Wenn du jetzt an dein 7- oder 28-jähriges Ich zurückblicken würdest, und du würdest da jetzt selber einen Tipp geben an dein junges Ich, was wäre der Tipp?
Einfach machen. Aber das sage ich mir seit damals auch. Und das ist, du hast mich ja vorher gefragt, warum dann nur? Weil ich mir die Frage nicht stelle, warum nur was, sondern einfach die Option sieht zum sagen, warum nicht? Oder warum jetzt, nicht? Darf ich jetzt einfach gern probieren.
Warum nicht, ist vielleicht eher eine gute Geschichte. Hat der Stürmer auch schon öfter gesagt, why not?
Ja, warum nicht? Fragt dich erst, wenn die irgendwer fragt, hey, jetzt geht ich nicht zum Springen, es war übertrieben oder trinken wir heute noch was, ja? Es ist gerade so nett, nein, ich muss morgen aufstehen. Ja, warum nicht? Weißt, fragt ihr mir, warum nicht? Im Unternehmen auch schon sind, warum nicht? Wenn alle Argumente überwiegen, dass du es nicht machst, dann musst du es ja bleiben lassen. Aber einfach nicht so viel nachdenken, was du sagst, mach einmal und dann ja, den Mut auch besitzen, wenn man Möglichkeit sieht.
Ja. Ich würde sagen, das ist ein wahnsinnig gutes Abschlusswort, aber da kommst du uns noch nicht aus, weil du weißt das als fleißiger Hörer, was jetzt noch kommt. Herr Stürmer.
Jetzt werden die Henkelsmahlzeit kommen. Jetzt darfst uns du erzählen. Ich meine, die brauchen wir jetzt nicht, das noch alles erklären, wie das Ganze funktioniert, als aufmerksamer Zuhörer, aber du weißt, wenn morgen und heute der letzte Abend ist, du alles bestellen kannst, was es auf der Welt gibt, Essen und Getränke, dann let's go.
Jingle up.
Die Henkersmahlzeit.
Und zwar war das mein absolutes Kindheitslieblingsessen, eine Dampfnudel mit Butterschmalz, also drüber da, Apfelmus dazu und ein Glasl Milch.
Ein Glasl Milch dazu. Glasl Milch.
Danach kaufen wir unser Kisten, das ist auch wurscht. Yeah.
Für die österreichischen Zuhörer, eine Dampfnudel ist was genau?
Es ist quasi eine Mehlspeise.
Ja.
Und die hast du quasi im Topf drin und die ziehst du unten, hast du Fett drin und die ziehst du dann quasi durch das, dass der Topf keine Luft reinlässt, ziehst du die in deinem Topf nach oben und dann hast du quasi so ein ja, fluffiges.
Ist aber kein Kropfen in dem Sinn, oder? Nein. Okay.
Es hat unten quasi so Brüms, also unten ist quasi schön abreinend und oben ist recht locker zum Auseinanderziehen. Kommt eher einem Germknädel nahe, aber ist halt unten.
Wird im Fett ausgebrochen?
Genau.
Also ein Germknädel im Fett ausgebrochen. Also,
okay. Aber ohne Gefühl.
Und ohne Mohn.
Und ohne Zwetschgen.
Also eigentlich doch ganz was anderes.
Eigentlich wieder was ganz anderes.
Same, but different.
Aber jetzt habe ich was ich nächstes Mal isst, wenn ich in Bayern bin.
Ja.
Dampfnudel. Habe ich noch nie gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wirklich noch nie.
Ich bin auch mal so Dampfnudel, aber. Ja.
Und ein Glasl Milch. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das gibt es noch dazu oder sagst, that's it?
Ein Kistenbier, oder?
Ein Kistenbier.
Danach dann. Wenn es morgen eh wurscht ist, dann habe ich eine Nachtzeit.
Das stimmt auf alle Fälle.
Das ist ein Weltklasse-Wort zum
sehr geil.
Donnerstag.
Also ich bin schon wieder gespannt, vielleicht können wir in ein, zwei Jahren wieder mal drüber reden. Vielleicht erzählst du uns dann über die nächsten drei Betriebe, was da alles passiert bei dir. Wir werden uns ja öfter sehen. Ich hoffe, unsere Zuhörer, wir verlinken natürlich deine ganzen Betriebe, die Lokale, machen alle unsere Shownotes, dass unsere Zuhörer mal reinschauen können.
Ja, nein, mal
und wenn sie am Chiemsee sind, genau, hinfahren. Dass sie mal einen Spot haben, vorbei, ja. Wo sie schon wissen, dass es eine gute Ware gibt, dass ein Wirt dahinter steht, dass eine ganze Idee dahinter steckt, hinter den Betrieben. Ist aber, glaube ich, nett, wenn man sowas
ja, schon vorhin weiß
und dann
Anlaufstellen.
Ja, genau.
Ja, und wir haben ja bei unserer 100er Feier einige Leute kennenlernen dürfen, persönlich. Und Leute schreiben uns auch und wir telefonieren öfter. Das ist, und witzigerweise gibt es viel mehr Leute, die sich das tatsächlich anhören, was wir erzählen, wo ich selber immer fasziniert bin. Und dann das auch machen, was wir eigentlich sagen, was ich auch nur lustiger finde. Jetzt müssen wir selber auch wieder mal ein wenig was tun.
Ja. Ich finde das cool, letztes Mal, wie wir bei der 100er Feier waren, haben sie gesagt, hey, durch den Podcast waren sie bei den Wirten oder bei der Steffi bei der Wirtin, weil sie das gehört haben, weil sie das Konzept interessant gefunden haben. Und ja, und so ist es. Wir wollen ein bisschen Community aufbauen, ein bisschen die Leute in den Vordergrund bringen, mittelständische oder schon Großunternehmer, wie du bist fast. Na geil, war echt also, super interessant.
Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, dass du zu uns kommst. Wir wissen jetzt, der Chiemsee ist wahrscheinlich einer der coolsten Plätze, den wir bisher jetzt einmal beschrieben kriegen haben. Ist übrigens gar nicht weit zum Fahren, weil du fährst von Salzburg, was warst du?
Von nicht Salzburg eine halbe Stunde.
Halbe Stunde. Also,
aber das ist echt fucking groß, der Chiemsee, gell?
Ja, ist groß.
Ja, da kommst du schon
ist Fisch.
Abfahrt zum Hoffenwirt zum Beispiel, glaube ich, dauert 25 Minuten, wenn du ja. Chiemsee aufhörst, gell?
Was ich noch weiß. Ja, fährst am besten in Gromstedt aus und dann machen wir rechts rum.
Sehr cool, Erl. Jetzt wisst ihr, was ihr im Sommer zum Tor habt. Oder genau. Auch im Winter, wenn ihr mal nach München fahrt und einmal herzhaften Dampfnudel braucht. Oder Kasper-Knirl-Salat. Oder ein Beef da natürlich gibt es ja auch.
Definitiv.
Und wer weiß. Und
vielleicht
gibt es irgendwann einmal einen Sprudel. Who knows? Es hat mich sehr gefreut, wirklich, wirklich sehr gefreut. Und ich bin total motiviert, dass es jemanden gibt, der das morgen besser sieht wie heute. Weil das ist ja eigentlich das Entscheidende im Leben. Dass du das Gefühl hast, dass morgen nur was gehen kommt.
Ja, ich glaube schon, dass wichtig ist, dass man positiv ist.
Genau.
Dass man einfach sagt, morgen wird mit Sicherheit auch wieder ein schöner Tag und morgen geht es auch wieder weiter.
Was uns wir in Anthony beigebracht haben, unseren Freund aus London, scheißt er nix,
dann feiert er nix.
Genau.
Er sagt es mir jetzt längst ziemlich cool.
Scheißt er nix. Ja, also vielen, vielen Dank. Wir wünschen einfach einmal eine wunderschöne Woche. Bleibt positiv. Denkt dran, morgen ist besser wie heute. Und dann kann nichts mehr schief gehen. Dankeschön.
Ja, Vincent, schönen Dank, dass du da warst. Von meiner Seite auch schönen Sommer noch. Wir sind mitten in der Sommerblüte und wie ihr wisst, bleibt sauber und scheißt wenigstens zu. Hey, schöne Zeit.
Danke. Vierte.
Ciao, ciao.